Herzlich willkommen an alle, die zugeschaltet haben, heute Abend zum Vortrag Der Urknall und die Gottesfrage mit Professor Thomas Schimmel. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Das neben mir, das ist Daniel.
Und das ist Lilia. Und wir freuen uns, heute hier zu sein. Sie kommt aus der Hochschulgruppe SFC und ich bin aus der Hochschul-SMD Karlsruhe. Wir werden euch heute durch den Abend leiten. Zum Anfang würden wir euch kurz einen Überblick geben, um was es heute geht. Der Abend ist in drei Punkte gegliedert. Als allererstes wird Professor Schimmel seinen Vortrag halten. Danach wird es eine Fragerunde über Slido geben. Der Link, den teilen wir euch nachher noch mit. Zum Abschluss wird es noch ein Kaffee geben, ein kleines Kaminzimmer online, wo wir uns gemeinsam austauschen können. Professor Schimmel wird sich Zeit nehmen für eure Fragen, um einfach nochmal in den persönlichen Austausch zu kommen. Nun starten wir aber mit dem Programm.
Ja, Daniel und ich, wir sind beide vor Ort am KIT und mit uns ist auch Professor Thomas Schimmel hier. Und Thomas Schimmel promovierte und habilitierte in Physik an der Universität Bayreuth. Er erhielt Rufe auf Professuren an die Ludwig-Maximilians-Universität München, die Universität Linz und die Universität Karlsruhe. Heute forscht und lehrt er am Institut für angewandte Physik am Karlsruhe Institut für Technologie, dem KIT. Und dort leitet er auch zahlreiche Forschungsprojekte.
Genau, Professor Schimmel ist Direktor des Zentrums für Einzelatomtechnologie CESAT in Karlsruhe und Co-Direktor des Zentrums für Einzelatomelektronik und Photonik an der ETH Zürich. Er ist ferner Initiator und Sprecher des Forschungsnetzwerks für Nanotechnologie in Baden-Württemberg sowie Mitbegründer des Instituts für Nanotechnologie und Herausgeber eines Fachjournals. Unter anderem hat er und sein Team den Einzelatomtransistor entwickelt, den kleinsten und energiesparendsten Transistor der Welt. Für seine Forschungsergebnisse wurde er wiederholt mit Preisen ausgezeichnet, darunter dem renommierten Philip Morris Forschungspreis für seine Arbeit auf dem Gebiet der Nanotechnologie und im Jahr 2019 mit dem Validierungspreis des Bundesministeriums.
Herr Professor Schimmel, es freut uns sehr, dass Sie heute Abend mit uns gemeinsam hier im KIT sind, wo Sie auch sonst Ihre Vorlesungen halten. Und Sie haben ja einen Preis gewonnen für den kleinsten Transistor der Welt und ich habe nun kein Physik studiert. Deswegen würde mich mal interessieren, was genau Sie denn da gemacht haben.
Ja, Transistoren weiß vielleicht nicht jeder, was sie gut sind. Was ein Computer, ein Chip, ein Prozessor macht, das weiß jeder. Die Prozessoren sind die Teile im Computer, die Informationen verarbeiten. In den Transistoren sind milliardenweise
Ja, sorry, es ist eine kleine technische Panne passiert. Sie haben gemerkt, der Ton war weg. Der ist aber jetzt hoffentlich da. Ja, damit möchte ich Sie nochmal ganz herzlich begrüßen. Die Frage war, was ist eigentlich der kleinste Transistor der Welt? Was haben wir da gemacht? Transistoren spielen eine Rolle in der Informationstechnologie. Da haben wir ja Prozessoren und Chips. In den Prozessoren, in den Chips leisten Milliarden von Transistoren ihre Arbeit, machen die eigentlichen logischen Operationen und verbrauchen nebenbei mehr als ein Zehntel des gesamten elektrischen Stromverbrauchs in Industrieländern. Sind also ein richtiges klimatisches und ökologisches Problem mittlerweile geworden, die Informationstechnologie. Was wir jetzt machen, ist mit Nanotechnologie das Ganze viel kleiner. Wir haben einen Transistor entwickelt, der wie ein kleiner Lichtschalter funktioniert, praktisch ohne Halbleiter, nur ein Metall. Wie ein Lichtschalter funktioniert, weiß jeder von uns, das sind zwei Kontakte, die stehen sich gegenüber und es fließt trotzdem kein Strom. Das liegt daran, dass zwischen den Kontakten eine kleine Lücke ist, die den Stromkreis unterbricht. Und wenn wir einen Lichtschalter einschalten, weiß jeder, was passiert. Wir schließen diese kleine Lücke, indem wir ein kleines Stück Metall reinklappen. Das kleine Stück Metall verbindet rechts mit links und man kann es kleiner machen. Was wir verwenden, ist wieder zwei ganz normale Kontakte. Die können aus Kupfer, Silber, sogar Blei oder Eisen sein. Nehmen wir zum Beispiel mal zwei kleine Silberkontakte. Die stehen sich gegenüber, was völlig normal ist. Nur der Abstand ist ungewöhnlich. Der Abstand zwischen den beiden Kontakten ist ein einzelner Atomdurchmesser. Und Sie ahnen schon, auf welche verrückte Idee man kommen könnte. Man könnte jetzt das kleinste Metallstück reinklappen, das man findet, ein einzelnes Silberatom. Das machen wir. Der Kontakt ist ein Atomdurchmesser breit. Wir klappen ein Silberatom rein, Stromkreis ist geschlossen durch ein Atom. Wir klappen das wieder raus, Stromkreis ist unterbrochen. Natürlich klappen wir es nicht mehr mit der Hand raus. Dazu ist die Hand etwas groß oder das Atom etwas klein geraten. Wir nehmen einen winzig kleinen elektrischen Steuerimpuls, der klappt ein Atom rein und raus. Und auf die Weise können wir schalten und walten mit einem einzelnen Atom. Das ist interessant, weil man auf die Weise, wenn es gelänge, diese Sache, die jetzt in Karlsruhe in den Labors schon funktioniert, als Einzelexemplar im Labor, wenn es gelänge, das in eine Technologie zu übertragen, dann könnte man einen Faktor 10.000 an Energie sparen. Heute verbrauchen wir für eine logische Operation schon einen Faktor 10.000 weniger Energie als normale Halbleitertechnologie das kann. Das heißt, wenn man das könnte, und das ist noch ein weiter Weg, dann wird man mit der Energie, die heute ein Computer braucht, 10.000 Computer versorgen können. Und Sie merken, es ist schon eine spannende Sache, in den Grundlagen was zu entdecken und das dann in die Technologie zu schauen, was kann man da überführen. Noch wissen wir es nicht. Es ist ein spannender Weg und Sie merken, Forschung kann spannend sein.
Ja, danke, Professor Schimmel, für diesen Einblick in Ihre Arbeit und zu sehen, was heutzutage alles möglich ist schon im Labor, ist wirklich faszinierend. Hiermit wollen wir nun aber Ihnen auch das Wort übergeben und sind gespannt, wie Sie uns noch mehr in die Physik mit reinnehmen und in das Thema der Urknall und die Gottesfrage. Damit Wort an Sie.
Ja, vielen Dank. Ja, ich denke, eigentlich sind wir schon fast im Thema der Urknall und die Gottesfrage. Dieser eine atomare Transistor, wir haben den kleinsten Transistor der Welt gebaut, aber das spannendste Bauteil des Atoms haben wir uns gekauft. Die Silberatome sind fertige funktionelle Einheiten, die nach den Naturgesetzen funktionieren und die wir einfach nur verwenden. Der Urknall, die Gottesfrage, es ist schon eine spannende Frage, woher kommen Naturgesetze? Wir haben uns ja mittlerweile daran gewöhnt, fast alles, was wir in diesem Universum sehen, im Rahmen der Naturgesetze zu erklären. Nur, wir können die Naturgesetze nicht erklären. Wir können vom kleinsten Elementarteilchen bis zur größten Galaxie, alles folgt Regeln, die keiner von uns gemacht hat. Wir können die Phänomene erklären und sagen, das sind die Naturgesetze. Aber die spannende Frage ist jetzt, woher kommen eigentlich die Naturgesetze? Ja, die waren halt schon immer da, vielleicht nicht ganz so. Wir wissen mittlerweile, unser Universum hat einen Anfang. Und wir fragen uns, wer hat in den Anfang, in den Urknall die Naturgesetze hineingelegt? Ist ja schon eine spannende Sache. Woher kommt der Inhalt der Physik? Wir lernen die Physik, aber wir haben sie nicht gemacht. Schon interessant, wenn man heutzutage in eine große Buchhandlung geht, da sind vielleicht 10.000 Bücher vor uns ausgebreitet und von diesen 10.000 Büchern sind 9.999 ziemlich normale Bücher. Und da ist dann noch ein Buch, das 10.000ste. Das enthält Botschaften, die sind nicht von dieser Welt. Das ist das Physikbuch. Da stehen Dinge drin, die sich kein Mensch ausgedacht hat. Die elementaren Naturgesetze, die kommen eben nicht von Einstein, Planck, Faraday, Newton, Heisenberg und wie sie alle heißen. Kein einziger großer Physiker hat ein einziges elementares Naturgesetz gemacht. Alle großen Wissenschaftler waren gewissenhafte Beobachter dessen, wie die Natur funktioniert und hat es aufgezeichnet. Woher kommt die Botschaft, die in den Physikbüchern niedergeschrieben sind? Wir sind alle nur die Beobachter, nicht die, die es gemacht haben. Denken Sie, merken, es ist ein spannendes Thema, das wir heute haben, der Urknall, die Gottesfrage. Und trotzdem ist es so, hätten wir vor 100 Jahren dieses Thema gestellt, wäre jeder, nicht jeder, aber die meisten wahrscheinlich kopfschüttelnd weitergegangen und hätten gesagt, das gibt's nicht. Und wenn man fragt, was gibt's nicht? Na, beides. Es gibt keinen Urknall und keine Gottesfrage. Vor 100 Jahren hätten wir wahrscheinlich die Antwort bekommen, wissen Sie denn nicht? Das Universum ist ewig. Selbst Einstein hat am Anfang noch ein ewiges Universum geglaubt. Das Universum ist ewig. Das hat keinen Anfang und kein Ende und es folgt ewigen Gesetzen. Und dann kam das Jahr 1965 und eine ganz große Überraschung. Man hat gemerkt, man hat eine Strahlung entdeckt, die keine gesucht hat. Kosmische Hintergrundstrahlung genannt. Am Anfang hat man gedacht, das ist ein Messfehler. Überall in den Antennen hat man es eingefangen und dachte am Anfang, es sind vielleicht die Vögel in den Antennen, die irgendwelche Störungen machen. Man hat sehr schnell gemerkt, das sind nicht die Vögel, das ist das Universum. Überall aus dem Universum strahlt es auf uns ein und bereits damals, 1965, hatte man den richtigen Verdacht. Es schaut doch so aus, als ob wir heute zu später Stunde noch etwas vom allerersten Licht in unserem Universum einfangen. Sie müssen sich überlegen, von einem Licht, von einem Universum, das nicht ewig lebte, von einem Universum, das eine Geburtssekunde Null erlebt hat, und im jungen Universum geht das Licht an und von diesem Licht ist heute noch was da. Wenn das stimmt, das war damals schon klar, dann ist es sicher eine der faszinierendsten Entdeckungen, die die Menschheit je gemacht hat. Wir entdecken erstes Licht vom Anfang unseres Universums. Schon vorher war der Verdacht, dass unser Universum vielleicht nicht ewig lebte. Man hat nämlich festgestellt, dass das Universum sich unablässig ausdehnt. Und wenn es sich in die Zukunft ausdehnt, dann kann man natürlich auch anfangen, rückwärts zu rechnen. Wenn es in Zukunft immer größer wird, wird es in die Vergangenheit gerechnet immer kleiner. Und Sie ahnen, das geht nicht beliebig lange gut. Wir kommen zum Universum, das immer kleiner wird, bis es bei unseren Rückwärtsrechnungen am rückwärtsgewandten Ende zu einem winzigen Pünktchen verschmilzt, zu einem winzigen Pünktchen kleiner als der winzige Kern in der Mitte eines Atoms. Ein gesamtes Universum kleiner als ein Atomkern. Und in diesem winzigen Universum müsste eigentlich schon alles drin gewesen sein, alle Masse und Energie, all der Sterne und Galaxien, die wir heute beobachten, in einem Volumen kleiner als ein Atomkern, viel kleiner als ein Atomkern. Aber das Spannendste, die Naturgesetze selber. Woher kommen eigentlich die Naturgesetze, die in dieses winzige Universum implantiert gewesen sind? Und nach denen es sich entfaltet hat, das ist ja immer Stephen Hawkings Aussage gewesen, das Universum entfaltet sich nach Naturgesetzen. Und damit liegt er wohl richtig. Aber woher kommen die? Ich möchte nur mal ein Beispiel bringen. Wer gerade in der Vorlesung ist, wir machen ja gerade die Elektrodynamik und da gibt es ein nettes T-Shirt, das enthält die Maxwell-Gleichungen. Vergessen Sie mal die erste und die letzte Zeile. Die mittleren vier Zeilen sind das Entscheidende. Wer gerade die Elektrodynamik in unserer Vorlesung durchnimmt, wir machen es ja gerade, der weiß, von was da die Rede ist. Vier kleine Gleichungen, die den gesamten Elektromagnetismus regieren. Und es ist völlig klar, wenn ich aus dem Universum eine von diesen Gleichungen rausziehe, geht im gesamten Universum das Licht aus und nicht nur dieses. Jeder Kubikzentimeter Universum, so leer er auch sein mag, sagt jemand, ah, da ist ja nur Vakuum drin. Jeder Kubikzentimeter Universum kennt unter Anführungszeichen diese vier Gleichungen und kennt sie nicht nur, sondern führt sie aus. Wer hat eigentlich jeden Kubikzentimeter Universum beigebracht, diese vier Gleichungen auszuführen? Wenn man das T-Shirt weiter anschaut, stellt man fest, die letzte Zeile und es wurde Licht. Vier Differentialgleichungen, das Universum gesetzt, das Universum folgt ihnen. Und damit haben wir Elektromagnetismus. Licht ist eine elektromagnetische Welle und es wurde Licht. Ziehe ich eine Gleichung raus, geht das Licht aus. Der Hingucker ist zweierlei. Das erste, der trägt die Maxwell-Gleichungen. So ein Insider-Hingucker für Naturwissenschaftler, Ingenieure und so weiter. Der zweite Hingucker ist die erste Zeile und Gott sprach. Ja, Moment mal, müsste da nicht stehen und Maxwell sprach. Das sind doch die Maxwell-Gleichungen. Aber dann wird uns natürlich schon auf den zweiten Blick bewusst, Moment mal, nach allem, was wir heute wissen, gab es Licht im Universum schon, bevor es Maxwell gab. Das heißt, es war gar nicht der Maxwell, der dem Universum als großer Maxwell befohlen hat, bitte Universum, führe folgende vier Gleichungen aus, sondern es war Maxwell, der am Ende entdeckt hat, dass es elektromagnetische Wellen geben müsste, weil das Universum diese vier Gleichungen ausfüllt. Woher kommen die? Stephen Hawking, ja, ich denke, die meisten kennen den Namen, wahrscheinlich der bekannteste zeitgenössische Physiker, der vor noch nicht allzu langer Zeit verstorben ist. Dieser Mann im Rollstuhl, der diese faszinierenden Theorien über das Universum gemacht hat, der sich immer die Frage nach dem Dahinter gestellt hat, was ist da eigentlich los? In seinem berühmten Buch Eine kurze Geschichte der Zeit, da schreibt Stephen Hawking, wer hat eigentlich das Feuer in die Gleichungen gehaucht und ein Universum geschaffen, das ihnen folgen sollte? Eine spannende Frage. Wer hat eigentlich das Feuer in die Gleichungen gehaucht und ein Universum geschaffen, das ihnen folgen sollte? Woher kommen die Naturgesetze? Einstein formuliert es in eine ähnliche Richtung. Er sagt, er war fasziniert von den Gesetzmäßigkeiten und der Ordnung in der Naturzeit seines Lebens. Und er formuliert so schön, the more I study science, the more I believe in God. Je mehr ich Wissenschaft studiere, desto mehr glaube ich an Gott. Er hatte ganz unterschiedliche Gottesbilder, aber dass da mehr dahinter ist als das Vordergründige, das war ihm immer sehr deutlich. Der Urknall, die Gottesfrage, eine spannende Frage und dieses alte Argument, vielleicht war das schon immer da, ist längst vorbei. Wir wissen, das Universum hatte einen Anfang und wie es jemand so schön formuliert hat, Urknall, ja, aber wer hat denn da geknallt? Anfang, ja, aber hat da jemand angefangen, wenn es angefangen hat? Wer hat denn da geknallt? Ich denke, Sie merken, der Urknall erledigt nicht die Gottesfrage, der Urknall führt zur Gottesfrage. Die Urknalltheorie erklärt nicht den Anfang des Universums, sondern die Zeit danach. Und keiner von uns Physikern kann erklären, woher die Naturgesetze kommen. Wir finden sie alle nur vor und merken, dass das Universum ihnen freiwillig folgt. Wir haben es dem Universum nicht gesagt. Max Planck, ich denke, der Name ist den meisten bekannt, Einstein, Planck und Heisenberg, die drei großen Väter der modernen Physik. Max Planck hat den Anfang gemacht in der modernen Physik mit der Einführung der Quantentheorie und er sagt, Wissenschaft und Glaube, es sind keine Gegensätze, und er fügt hinzu, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Max Planck hatte dieses Bild, beides zusammenzusehen. Im Vordergrund die Naturgesetze, im Hintergrund der, der sie gemacht hat. Für ihn war das nicht ein Widerspruch, ein Gegensatz. Für ihn hat es zusammengepasst wie Bild und Maler. Ich denke, ich mag diesen Satz von Max Planck. Ich denke, er trifft es gut. Bild und Maler ist nicht das Gleiche. Natürlich dürfen wir das nicht verwechseln. Ein Maler ist weit mehr als das Bild. Aber keiner würde sagen, es gibt so ein merkwürdiges Spannungsfeld zwischen Bild und Maler. Es gibt Maleristen, die glauben, in Wirklichkeit sind es Maler. Und es gibt Bilderisten, die glauben, in Wirklichkeit sind es Bilder. Nee, beides gehört zusammen. Wenn ich ein Bild sehe, gehe ich davon aus, es wird einen Maler gegeben haben, der das Bild gemacht hat. Und wenn ich den Maler sehe, erfahre ich vielleicht mehr über die Gedanken zu seinen Bildern. Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen, bedingen einander, so wie ein Bild und Maler. Das Vordergründige weist aufs Hintergründige zurück. Habe ich das Bild, habe ich noch längst nicht den Maler, aber ich habe eine heiße Spur. Habe ich die Naturgesetze, habe ich vielleicht eine Ahnung, wie Professor Gleiter, ein ganz berühmter Nanotechnologe hier in Karlsruhe und in München, er sagt immer, wir als Naturwissenschaftler, wir sehen doch alle die Schatten des einen an der Wand. Ich denke, das trifft es gut. Wir vermessen nicht Gott. Wer sind wir? Wir können noch nicht mal aus unserem Universum rausschauen. Wer sind wir, dass wir Gott vermessen? Wir können die Gravitationsgesetze untersuchen. Ich habe da einen Fußball, wenn ich den loslasse, Sie ahnen schon, was passiert. Ja, alle Fußbälle und alle Gegenstände fallen nach unten oder in Australien nach oben. Aber das ist Gravitation. Den Fußball habe ich in der Hand, mit dem kann ich das Gravitationsexperiment machen. Aber wenn ich die Frage stelle, wer hat die Gravitation ins Universum gebracht, da sind wir zu klein, sie mit unseren Mitteln zu beantworten. Es wäre vermessen, Gott vermessen zu wollen. Denn wir sind die kleinen Staunenden, die, wie Herr Gleiters formuliert, die Schatten des einen an der Wand sehen, die ahnen, da ist weit mehr dahinter als das Vordergründige. Aber wir sind nicht die, die den vermessen, der das Universum gemacht hat. Die Welt der Naturphänomene und die Frage nach Gott. Ich denke, Sie merken, es ist schon eine spannende Frage, woher kommen Naturgesetze? Und dieses alte Glaubensbekenntnis, kaum jemand wird es heute mehr sprechen. dieses Glaubensbekenntnis, ich glaube nur an das, was ich sehe. Wir alle wissen, es gibt weit mehr als das, was wir vordergründig sehen. Allein in diesem Stück Raum, den ich mit meinen Händen umschließe, ist jede Menge Musik drin. Wir hören die nicht, aber wir wissen, hier drin ist die Musik. Natürlich auch Rundfunksendungen, Spielfilme und jede Menge Telefongespräche. Das ist alles hier drin. Wir merken es nur nicht, wir sind nicht auf Empfang. Würde ich einen Rundfunkempfänger nehmen und auf Empfang gehen, dann würde ich sofort die Musik hören. Aber die Information über die Musik, die ist hier im Raum, die ist eine Realität hier im Raum, unabhängig davon, ob ich auf Empfang bin oder nicht. Und wenn ich mein Handy nicht auf Flugzeugmodus gestellt hätte, vielleicht wäre ich ja gerade angerufen. Ich merke es nicht, ich bin nicht auf Empfang, aber die Informationen sind da. Und wenn ich gerade nicht angerufen werde, es sind sicher Tausende von Telefongesprächen hier im Raum. Ich denke manchmal, was würden unsere Urgroßeltern sagen, wenn sie mich da mit so einem Handy sehen würden? Die würden sagen, netter Kerl, unser Urenkel, aber ein bisschen Sorgen macht man es schon. Der führt Selbstgespräche, manchmal eine halbe Stunde lang, haben wir beobachtet, mit so einem Teil am Ohr, so einem Plastikteil. Das soll er ruhig machen, tut ihm gut. Aber was uns ein bisschen Sorgen macht, er glaubt im Ernst, dass er mit seinem Kollegen an der ETH Zürich spricht. So laut redet er doch gar nicht, aber wir können es ihm nicht ausreden. Ich würde sofort von den Maxwell-Gleichungen anfangen zu erzählen, von den benachbarten Handymasten und von den elektromagnetischen Wellen. Meine Urgroßeltern würden nur Bahnhof verstehen. Erst wenn sie sich selber mal überreden lassen, so ein Teil ans Ohr zu halten, würden sie ganz verdutzt sagen, Paul, bist du's? Und so langsam Vertrauen fassen, ohne dass sie die elektromagnetischen Wellen wirklich bis ins Detail verstanden haben. In dem Moment, wo man sich darauf einlässt, merkt man plötzlich, es öffnet sich eine neue Welt. Warum sage ich das? Vielleicht ist es für die Gottesfrage ganz ähnlich, wo man auf den ersten Blick sagen, ich höre doch nichts, ich sehe nichts, und auf den zweiten Blick merkt man, da ist weit mehr dahinter als das Vordergründige. Ich habe eine originelle Geschichte gehört, die bringt es humorvoll auf den Punkt. Da lebt eine Mäusefamilie in einem Flügel, also in diesem Musikinstrument, seit Generationen. Und sie hören immer die schöne Musik. Und es gibt bei den Mäusen die alte Überlieferung, es gäbe Menschen, die machen die Musik. Natürlich hat keine Maus jemals Menschen gesehen. Die glauben es einfach. Bis eines Tages zwei Mäuseforscher in dem Flügel nur einen Raum weitergehen. Und die kommen ganz ernüchtert mit neuen Erkenntnissen zurück. Das sind gar keine Menschen. Das sind in Wirklichkeit, wir haben es herausgefunden, sagen sie, das sind in Wirklichkeit kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen, das ist die Musik. Und seitdem wussten es alle, früher glaubte man, es gäbe Menschen, heute wissen wir, Menschen gibt es keine. Es sind kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen, natürlich immer um die Weihnachtszeit, erzählen die großen Menschen, die großen Mäuse, den kleinen Mäuschen noch das Märchen von den Menschen. Und die kleinen Mäuschen glauben es noch, hören andächtig zu. Wenn sie ein bisschen älter sind, wissen sie natürlich, die Wissenschaft ist längst weiter. Wir wissen heute, es sind Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen. Was ist das Problem gewesen bei den Mäusen? Das Problem war nicht ihre richtige Erkenntnis. Das Problem bei den Mäusen war ihre begrenzte Sicht. Sie haben Richtiges erkannt und Falsches geschlossen. Sie haben richtig erkannt, dass mit den Hämmerchen und demnächst werden sie noch die Ausbreitung der Schallwellen entdecken, aber sie haben alle Wirklichkeitsebenen jenseits der Hämmerchen abgeschnitten. Sie haben vergessen, dass es noch jemand geben könnte, der die Hämmerchen betätigt. Vielleicht sogar jemand, der den Flügel konstruiert, jemand, der die Musik komponiert hat. Nein, die Welten hatten die Mäuse abgeschnitten und nur das Vordergründige gesehen. Das Problem war nicht ihre richtige Erkenntnis, sondern ihre begrenzte Sicht. Ein bekanntes Zitat fasst es so zusammen. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft, lautet das Zitat, das manchmal Werner Heisenberg zugeschrieben wird, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber, geht das Zitat weiter, auf dem Grund des Bechers wartet Gott. im ersten Moment sage, ich habe es doch selbst verstanden, ich erkläre alles im Rahmen der Naturgesetze, aber wenn ich das Ganze zu Ende denke, auf dem Grund des Bechers wartet Gott, am Ende frage ich mich, woher kommen die Naturgesetze, woher kommt das Universum und wer hat dem Universum beigebracht, Naturgesetzen zu folgen? Die Naturgesetze, hat es mal jemand treffend zusammengefasst, sind eigentlich keine Vorschriften, wie sich die Natur zu verhalten hat, es sind vielmehr Nachschriften. Wir schreiben dem Universum gar nichts vor, das Universum führt einfach die Naturgesetze aus und wir schreiben sie ab. Wir als Naturwissenschaftler sind in der ziemlich bescheidenen Rolle eines Protokollführers, der mit einem Block in der Hand und einem Stift gewissenhaft die Natur beobachtet und in kleinen Buchstaben nachschreibt, was ihm in großen Lettern in der Natur vorgeschrieben wird. In der Schule heißt es immer Abschreiben verboten, in der Naturwissenschaft, in der Physik heißt Abschreiben ist Pflicht. Wir müssen schauen, wie die Natur sich verhält. Wir können uns nicht eigene Theorien abgehoben von der Natur ausdenken, die völlig wirklichkeitsfremd sind. Wir müssen von der Natur abschreiben. Dazu machen wir Experimente, versuchen das Ganze mathematisch zu beschreiben. Aber die Vorgabe liefern nicht wir, die Vorgabe liefern nicht unsere Ideen, sondern die Vorgabe liefert die Natur. Wir beschreiben die Natur und machen Nachschriften. Die Naturwissenschaft findet die Spielregeln, nach denen sich die Natur verhält. Die Frage, woher bzw. von wem kommen eigentlich diese Spielregeln, die bleibt offen. Das können wir in der Physik nicht beantworten. Ich denke, Sie merken schon, die Physik stößt Fragen an, wirft Fragen auf, die weit über die Physik hinausgehen. Woher kommen die Naturgesetze? Wer kümmert sich eigentlich darum, dass die immer noch funktionieren? Wir haben ja ein sagenhaftes Vertrauen auf die Zuverlässigkeit bezüglich der Zuverlässigkeit der Naturgesetze. Keiner hat sich jemals Sorgen gemacht, denke ich, von Ihnen, ob morgen die Gravitation noch funktioniert, ob die Maxwell-Gleichungen noch implementiert sind. Natürlich sind die Naturgesetze stabil, sagen wir, es sind ja die Naturgesetze. Aber es ist nicht selbstverständlich. Eine andere spannende Frage, die uns Physiker alle bewegt, und ich glaube in 5 Minuten auch die Nicht-Physiker unter Ihnen, die Frage nach der Herkunft der Naturkonstanten. Das sind so 2 Handvoll Zahlenwerte, die sind im doppelten Sinn des Wortes vom Himmel gefallen. Keiner von uns weiß, warum es die überhaupt gibt und keiner, warum sie diese Zahlenwerte haben. Ich habe mal ein paar aufgelistet, Vakuum, Lichtgeschwindigkeit, Elementarladung, Plancksches Wirkungsquantum und einige wenige mehr. Ich möchte nur mal auf das E eingehen, als ein Beispiel. E, die Elementarladung. Jedes Elektron, das wir jemals beobachtet haben, hatte eine Ladung von 1,602 × 10⁻¹⁹ Ampere-Sekunden. 1,602 × 10⁻¹⁹. Die Zahl können Sie gleich wieder vergessen. Die Elektronen vergessen die nie. Jedes Elektron, selbst in den Tiefen des Universums, gibt es natürlich auch Moleküle wie Wasserstoff, die haben Elektronen in der Hülle und deren Spektrum können wir uns holen. Selbst in den Tiefen des Universums, die Elektronen, die dort draußen leben, haben eine Ladung von, ja Sie ahnen es schon, 1,602 × 10⁻¹⁹ Ampere-Sekunden. Wer hat es denen eigentlich gesagt? Wir nicht. Die ersten schmunzeln schon ein bisschen. Das ist so typisch Physiker. Die steigern sich da in Zeug rein, wo ein normaler Mensch überhaupt nicht drüber nachgedacht hätte. Mal ganz im Ernst. Wenn diese Zahlen ein bisschen anders wären, das würde doch keinen Menschen interessieren. Sie haben recht. Wenn diese Zahlen die Naturkonstanten ein bisschen anders wären, das würde wirklich keinen Menschen interessieren, weil es keine Menschen gäbe. Wir stellen im Nachhinein fest, dass unser Leben, das jegliches biologische Leben, an einem seidenen Faden hängt, am seidenen Faden diese paar Naturkonstanten, und wären die ein bisschen anders, wären wir alle nicht da. Ja, dann gäbe es vielleicht anderes biologisches Leben, vielleicht statt aus Kohlenstoff mit Silizium als Basis und Silikonpolymeren. Man kann sich die wüstesten Sachen ausdenken und stellt trotzdem fest, wenn die Naturkonstanten ein bisschen wackeln, ist das alles nicht mehr möglich. Nicht andere Formen von Leben, sondern gar keine Formen von Leben, denn es gibt im Nu keine Moleküle mehr. Ich will nur ein Beispiel nennen, die, wenn wir es kurz nochmal die Zahlen einblenden, das H, die dritte Naturkonstante von oben in der Tabelle, 6,63 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden. Was ein Joule ist, weiß jeder, ungefähr Alltagsgröße für Energie. Was eine Sekunde ist, wissen wir auch. Und verglichen mit unserem Alltag um 34 Zehnerpotenzen verschoben. 6,63 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden, absurd kleine Naturkonstante. In unseren Alltagsgrößen ausgedrückt die kleinste. Aber wäre die nicht absurd klein, sondern null, hätte das durchaus Konsequenzen. Die Elektronen würden in den Atomkern stürzen. Wäre das schlimm? Naja, schon. Dann gäbe es keine Atome, keine Moleküle und auch uns nicht mehr. Und die 7,8 Milliarden Menschen, die wir haben, die würden zusammenstürzen auf ein Volumen kleiner als ein Fingerhut. Alles wird in sich zusammenstürzen. Das nur als ein Beispiel. Wir sind überlebensnotwendig darauf angewiesen, dass diese Naturkonstanten stabil sind und dass sie ganz genau den richtigen Zahlenwert haben. Wenn man ganz weites Herz für biologisches Leben haben und kommen zu einem ultraschmalen Korridor, wie diese Naturkonstanten sein müssen, es ist sogar noch dramatischer. Wenn am Anfang jemand das Universum in Betrieb genommen hat, die richtigen Naturgesetze und auch ganz genau die richtigen Zahlenwerte für die Naturkonstanten an feinen Drehknöpfen eingestellt hat, sodass wir leben können und es gibt uns. Und dann käme ein kleines Erdbeben. Nur für eine tausendstel Sekunde würden diese Naturkonstanten ein bisschen wackeln. Nur für eine tausendstel Sekunde würden diese Naturkonstanten ein bisschen wackeln, dann wäre in dieser tausendstel Sekunde jegliches Leben auf diesem Planeten ausgelöscht, vom Bakterium bis zum Menschen. Und da hilft auch kein Notarzt mehr. Wir müssen nicht den Hirntod abwarten. Nach einer tausendstel Sekunde wären wir auf, wenn die Naturkonstanten wackeln, auf molekularer Skala zerstört und zerfallen. Da lässt sich nichts mehr wiederbeleben. Und wir alle wissen, dass seit Menschengedenken, und ich meine wörtlich seit Menschengedenken, noch nie da was gewackelt hat bei den Naturkonstanten, denn ab dieser tausendstel Sekunde wird es kein Menschengedenken mehr geben. Die Frage nach der Herkunft der Naturkonstanten, eine spannende Frage, und ich glaube, sie alle bewegt jetzt nur die eine Frage. Wie genau müssen die denn jetzt eigentlich sein, dass es eine Möglichkeit, eine Chance für biologisches Leben gibt? Das Rätsel der Feinabstimmung der fundamentalen Kräfte und Naturkonstanten. Wie fein muss ich, wenn am Anfang alles richtig in Betrieb genommen ist, alle Naturgesetze da sind, und ich muss auch die Naturkonstanten, und ich muss nur noch an den feinen Drehknöpfchen, nur noch unter Anführungszeichen, diese Zahlenwerte einstellen. Wie genau muss ich das dann eigentlich einstellen? Paul Davies, der Physiker, ist berühmt geworden mit einer einfachen, leicht nachvollziehbaren Rechnung und einem anschaulichen Vergleich. Er rechnet uns vor, das kann man sehr leicht nachrechnen, viele haben es getan, ich auch. So präzise muss man am Ende sein beim Einstellen der Naturkonstanten, wie ein Scharfschütze Zielpräzision braucht, der ein 1 cm großes Ziel, also ungefähr ein Centstück, treffen soll. Ja, würden Sie fragen, das kommt natürlich darauf an, aus welcher Entfernung. Wenn der Scharfschütze 1 Meter oder 10 Meter entfernt ist, selbst wenn er 100 Meter entfernt ist, bin ich völlig entspannt. Aus 100 Meter Entfernung würde er mühelos das Centstück treffen, mein Daumen und Zeigefinger unverletzt lassen, das Centstück wird aus 100 Meter weggeschossen. Wenn er hingegen aus einem Kilometer oder aus 10 Kilometer Entfernung das Centstück treffen will, halte ich es schon ein bisschen weiter weg. Okay, er ist gut, er trifft immer noch. Jetzt mache ich mal das Experiment. Ich halte mein Centstück hin. Der Scharfschütze ist nicht in Karlsruhe, sondern in Kiel. Er baut sich einen hohen Turm, kauft sich ein Hyperteleskop, damit er in Karlsruhe das Centstück besser sehen kann, das noch entwickelt werden müsste, kauft sich einen Hyperlaserpointer, der auch noch entwickelt werden müsste, um das Centstück in Karlsruhe besser anzupeilen, und wir bohren in den Gerzenhörsaal ein Loch Richtung Norden. Er zielt mit ruhiger Hand Das Geschoss überquert die Kieler Förde, die norddeutsche Tiefebene und so manches Mittelgebirge, fliegt seitlich von Frankfurt vorbei und erreicht den Oberrheingraben, fliegt durch unser Loch im Gerzenhörsaal und schießt mir von Kiel abgesandt. In Karlsruhe das Sendstück zwischen Daumen und Zeigefinger raus. Schon gut. Ich bin beeindruckt. Der neben mir noch weniger. Der sagt, ja, haben Sie schon mal überlegt, wie klein Deutschland ist? Ich verstehe seine Botschaft, ich soll noch mal ein bisschen weiter weggehen. Nein, jetzt gehe ich nicht irgendwo nach Italien und er bleibt in Kiel. Nein, jetzt gehe ich gleich auf den Mond. Also der Scharfschütze ist auf der Erde, ich gehe auf den Mond. Jetzt bin ich ungefähr 384.000 Kilometer von der Erde und von dem Scharfschützen entfernt. Die ersten fragen schon ganz besorgt, wird er denn den Mond treffen? Nein, darum geht es nicht. Er soll auf dem Mond das Sendstück treffen. Jetzt brauche auch ich eine ruhige Hand, denn während der langen Zeit, wo das Geschoss die 384.000 Kilometer zurücklegt, darf ich ja nicht verwackeln, ohne Daumen und Zeigefinger zu gefährden. Ich stehe also wie versteinert ziemlich lange auf dem Mond und dann passiert's. Das Geschoss von der Erde abgesandt über 384.000 Kilometer nähert sich dem Mond, nähert sich meinem Standpunkt, schießt mir zwischen Daumen und Zeigefinger das Sendstück raus. Ganz genau das Sendstück. Wahnsinn. Ich bin beeindruckt. Das ist ja nicht nur irgendeine Zahl. So genau müssen die Naturkonstanten eingestellt sein, dass es uns gibt. Während ich tief beeindruckt bin, ist der neben mir noch völlig entspannt und sagt, das mag auch Zufall sein. Er stellt sich vor, der Scharfschütze ist vielleicht bei dem schönen Sonnenschein zurzeit im Gartenstuhl eingeschlafen und hat sich einen Schuss gelöst. Wenn sich auf der Erde ein Schuss löst, zufällig, dann kommt schon mal vor, sagt er mir, dass der auf dem Mond ein Sendstück trifft. Denn, sagt er mir mit erhobenem Zeigefinger, Herr Schimmel, bedenken Sie, es gibt auch seltene Zufälle. Okay, seltene Zufälle, ich bedenke das, nehme nochmal ein Sendstück und jetzt gehe ich richtig weit weg auf die Sonne. Scharfschütze bleibt auf der Erde, ich gehe auf die Sonne, stehe jetzt auf der Sonnenoberfläche, habe das Sendstück in der Hand und er soll es versuchen, von der Erde aus zu treffen. Jetzt sind die Entfernungen riesig. Zwischen Scharfschütze und mir, zwischen Erde und Sonne, braucht allein das Licht schon 8,3 lange Minuten. Und ich sage ganz bewusst 8,3 lange Minuten, denn Licht läuft in einer einzigen Sekunde 300.000 Kilometer. Das heißt, in einer Minute 60 mal 300.000 Kilometer, in 8,3 Minuten 8,3 mal 60 mal 300.000 Kilometer. Und am Ende dieser gigantischen Strecke stehe ich auf der Sonnenoberfläche, ein bisschen warm hier, aber was tut man nicht alles für die Forschung, stehe ich auf der Sonnenoberfläche, halte ein Sendstück hin und warte drauf, ob es getroffen wird. Ich stehe endlos lange, aber nachdem das Geschoss die 8,3 mal 60 mal 300.000 Kilometer zurückgelegt hat, trifft es ganz genau, es ist nicht zu fassen. Trifft es ganz genau das Sendstück und schießt mir es zwischen Daumen und Zeigefinger raus. Wahnsinn. Der neben mir sagt zum ersten Mal, ich glaube, der hat gezielt. Es ist verrückt, von der Erde aus auf der Sonne ein Sendstück zu treffen. Und das ist ja nicht irgendeine Zahl. Das ist die Genauigkeit, die wir mindestens brauchen, mit der die Naturkonstanten am Anfang getuned eingestellt sein müssen, damit es uns überhaupt geben kann. Es ist schon verrückt, in was für ein Universum sind wir da eigentlich geraten. Und während wir staunen, meldet sich aus der Ecke nochmal Paul Davies und sagt, ja, es ist schon beeindruckend, aber das reicht noch nicht. Nehmen Sie nochmal ein Sendstück und gehen Sie bitte noch deutlich weiter weg. Ich hole mir noch ein Sendstück und frage, wie viel weiter soll ich denn bitte gehen? Und Paul Davies, er sagt es dann so präzise, vielleicht blenden wir die Folie ein, so präzise wie ein Scharfschütze, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll und jetzt kommt's. Nein, nicht auf der Sonne. 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll am Ende des beobachtbaren Universums. Es ist nicht zu fassen. Das bedeutet, dass der Abstand zwischen Scharfschütze und Centstück nicht Erde-Mond ist. Das Licht macht es in 1,3 Sekunden. Auch nicht Erde-Sonne ist. Das Licht macht es, diese Entfernung, in 8,3 Minuten. Sondern einmal quer durchs Universum bis zu den entferntesten noch beobachtbaren Punkten. Das Licht braucht weit mehr als 10.000 Millionen Jahre. Also Scharfschütze steht auf der Erde und ich stehe jetzt in den fernsten beobachtbaren Bereichen des Universums. Allein das Licht, natürlich nur hypothetisch, da komme ich in meinem Leben nicht hin. Das Licht braucht jetzt weit über 10.000 Millionen Jahre. Das heißt, der Zielstrahl verlängert sich jede Sekunde um weitere 300.000 Kilometer. Sekunde für Sekunde 300.000 Kilometer, 300.000 Kilometer, weitere 300.000 Kilometer kommen hinzu. Und dieses jede Sekunde um 300.000 Kilometer verlängern, dauert weit mehr als 10.000 Millionen Jahre lang. Und am Ende, in den ganz fernen Bereichen des Universums, stehe ich virtuell mit dem Centstück. Und das wurde getroffen. Es ist nicht zu fassen. Irgendwas ist nicht mehr ganz normal. Und ich kenne kaum einen Physiker, der nicht schon darüber nachgedacht hat. Manche ganz live werden so einen Kolloquiumsvortrag halten. Wenn dieses Thema kommt, da ist jeder hellwach. Und keiner kann was besonders Erhellendes drüber sagen, außer dass wir alle fasziniert sind. Das ist ja Wahnsinn. Ein ganzes Universum so verrückt hingetunt, als ob es gebaut wäre, dass wir leben können. Die Warum-Frage, warum ist das im Universum so gemacht? Eine ganz spannende Frage. Die Feinabstimmung der fundamentalen Kräfte und Naturkonstanten, gibt es da einen Grund dafür? Wir stellen nur fest, dass es so ist. Und what if, was wäre, wenn es anders wäre? Wir wären nicht da. Sir Fred Hoyle, berühmter britischer Astronom und Mathematiker, der den Begriff des Urknalls geprägt hat, ohne am Anfang an den Anfang zu glauben. Er hat es eher ironisch gemeint, als er den Begriff Urknall einführte und hat auch mal geäußert, für ihn als Atheist ist der Gedanke an Anfang unsympathisch, aber er hat diesen Begriff eingeführt, Urknall, für den Anfang. Und er sagt fasziniert, nothing has shaken my atheism as much as this discovery. Nichts hat meinen Atheismus so erschüttert wie diese Entdeckung der Feinabstimmung der Naturkonstanten, die ganz genau so sind, wie wir sie zum Leben brauchen. Dieses hyperabgestimmte Universum und ein unglaublicher Verdacht, der ganz viele von uns beschleicht, die vorher überhaupt nicht in die Richtung gedacht haben. Ein unglaublicher Verdacht, ist unser Universum etwa im Ernst von jemandem, bis ins kleinste Detail so inszeniert und konstruiert war, nur mit einem Zweck. Nur damit wir leben können. Ein ganzes Universum extra für uns. Schon verrückter Gedanke. Die ersten von Ihnen sagen, das hätte es doch nicht gebraucht. So ein großes Universum für uns paar kleine Leute. Schon ein ungewöhnlicher Gedanke. Wir sind es ja eher gewohnt, klein zu werden als groß. Lange ist es her, als der Mensch noch die Krone der Schöpfung, der Mittelpunkt des Universums war. Und sogar die Sonne hat sich damals noch um uns gedreht. Die kleine, wärmende Sonne dreht sich um unsere große Erde. Schwer war der Abschied vom geozentrischen Weltbild, aber wir mussten es erkennen, es ist umgekehrt. Die ziemlich kleine Erde dreht sich um eine ziemlich große Sonne. Die Sonne war der Mittelpunkt von allem, aber wie wir alle wissen, das heliozentrische Weltbild Sonne im Mittelpunkt hat ja auch bald ausgedient. Wir haben gemerkt, die Sonne steht nicht im Mittelpunkt von allen, sondern die Sonne ist ein völlig vernachlässigbarer, bedeutungsloser Bestandteil unserer gigantischen Milchstraße, in der weit über 100 Milliarden, weit über 100.000 Millionen Sterne existieren und die Sonne ist nur einer davon. Weit über 100.000 Millionen Sterne, die Sonne ist nur einer davon. Die Sonne und damit natürlich auch wir, die wir im Sonnensystem leben, verkümmern zu absoluter Bedeutungslosigkeit und Winzigkeit. Und auch das war nicht das Ende. Mittlerweile tief im 20. Jahrhundert angekommen, haben wir entdeckt, dass die Milchstraße nicht das Universum ist, sondern dass die Milchstraße ziemlich genauso verloren im Universum ist, wie die Sonne in der Milchstraße. Die Zahl ist leicht zu merken. Weit über 100.000 Millionen Sterne in der Milchstraße, die Sonne ist nur einer davon. Und jetzt nochmal weit über 100.000 Millionen Galaxien im Universum und die Milchstraße ist nur einer davon. Wir sind sozusagen winzig, bedeutungslos und vernachlässigbar hoch zwei. Also die Sonne in der Milchstraße und die Milchstraße im Universum. Und wir alle verstehen diesen berühmt gewordenen Satz von Jacques Monod, der in seinem Buch Zufall und Notwendigkeit, Jacques Monod, der Medizin-Nobelpreisträger, der in seinem Buch Zufall und Notwendigkeit diesen berühmt gewordenen Satz schreibt, von der letzten Verlassenheit, der letzten Verlorenheit eines einsamen, winzigen Menschen oder einer einsamen, winzigen Menschheit in den gigantischen Weiten unseres Universums, das nicht nach uns fragt. Jacques Monod, er drückt so aus, dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Und Jacques Monod fügt hinzu, er, also der Mensch, weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Das ist dem Universum sowas von egal. Wir können uns Freude bereiten oder Leid zufügen. Wir können hoffen oder bangen, geboren werden oder sterben. Dem Universum ist es egal. Und kaum dass 100 Jahre um sind, ist unser momentaner virtueller Hörsaal komplett geräumt. Und auch der Jüngste von uns ist nicht mehr da. Dem Universum war es völlig egal. Das Universum hat noch nicht mal gemerkt, dass es uns gab. Und kaum dass noch ein bisschen Zeit vergeht aus kosmologischer Skala, ist die ganze Menschheit verschwunden und das Universum wird noch nie gemerkt haben, dass auf einem seiner winzigen Planeten, die einen der aberwitzig vielen Sterne umkreist, knapp 2 Meter große Kreaturen herumgelaufen sind für kurze Zeit. Eine letzte Verlorenheit, eine letzte Verlassenheit in diesen riesen, endlosen Weiten. Das Universum ist eiskalt im wörtlichen und übertragenen Sinne und auf jeden von uns wartet der finale Papierkorb mit großer Aufschrift Vergessenheit und einer nach dem anderen purzelt da rein. Das Bild einer letzten Einsamkeit in den riesen, eiskalten Weiden. Und ich glaube, jeder von uns kann diese Gedanken von Jacques Monod nachvollziehen. Und jetzt auf einmal das. Während wir alle Jacques Monod nachdenken, jetzt auf einmal das. Ein ganzes Universum, so verrückt hingetunt, dass sich förmlich der Gedanke aufdrängt, das kann doch kein Zufall sein. Wenn das wirklich stimmt, ein ganzes Universum extra für uns, dann wird sich ein völlig neuer Gedanke aufdrängen. Ein Gedanke ganz anders als der von Jacques Monod. Ja, dem Universum sind wir wirklich egal, das wird man beibehalten. Aber wohl nicht dem, der es gemacht hat. Wenn der, der die Physikbücher schrieb, der die Naturkonstanten festsetzte, uns im Blick hatte, dann wären wir Mittelpunkt, Dreh- und Angelpunkt des Universums in einem völlig neuen Sinn. Nicht im wörtlichen Sinn, wir bleiben klein, aber im übertragenen Sinn. In dem, wie es Einstein immer fragte, was hat sich der eigentlich gedacht, der die Naturgesetze und das Universum schuf. Ich möchte Gottes Gedanken wissen, sagte Einstein, der Rest sind Details. Wenn das die Gedanken sind, ein ganzes Universum extra für uns, dann würde das bedeuten, dem Universum sind wir egal, aber nicht dem, der es gemacht hat. Dann würde es bedeuten, dann ist es auf einmal egal, dass wir dem Universum egal sind, wenn wir dem nicht egal sind, der das Universum gemacht hat. Dann würde es bedeuten, vielleicht nicht eine letzte Verlorenheit in den riesigen, eiskalten Weiten des Universums, sondern eine letzte Geborgenheit in den Händen von dem, der es gemacht hat, dann würde es bedeuten, dass dieser Satz, den man im Volksmund immer wieder hört, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand, dass es nicht irgendeine Vertröstung ist, sondern ein Faktum, auf das wir bauen können. Spannende Fragen. Ich denke, Sie merken, das geht weit über die Physik hinaus und trifft uns unmittelbar. Ist da mehr dahinter als das Universum? Ich zitiere nochmal Sir Fred Hoyle, den britischen Astronom, dessen Atheismus so erschüttert wurde durch die Feinabstimmung. Er sagt, das Universum ist offensichtlich, wie er so etwas flapsig formuliert, eine abgekartete Sache. Da ist längst ein Plan, da ist längst ein System dahinter. Wir haben die ganze Zeit es nur nicht gemerkt, haben überhaupt nicht darüber nachgedacht. Das Universum ist offensichtlich eine abgekartete Sache. Und er fügt hinzu, es gibt zu vieles, was wie durch Zufall entstanden aussieht, es aber nicht ist. Noch deutlicher wird Stephen Hawking, der Mann im Rollstuhl, der so atheistisch begann und eigentlich immer noch als Atheist gehandelt wird, aber als ein sehr fragender Atheist mit spannenden Äußerungen. Stephen Hawking in seinem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit, da finden wir es in der aktuellen Ausgabe, Seite 163, wo er die Frage stellt, warum das Universum gerade auf diese Weise, er geht auf die Feinabstimmung noch weiter drauf ein, und was wäre, wenn die Parameter anders wären? Und er kommt zu dem Schluss, warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben sollte, wäre sehr schwer zu erklären. Und Stephen Hawking fährt fort, das wäre sehr schwer zu erklären, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen, schreibt Stephen Hawking, der Atheist, in seinem Buch. Da werden plötzlich Fragen aufgeworfen, die man sich vorher noch gar nicht gestellt hat. Da werden Standpunkte hinterfragt und man sagt, was hat uns das eigentlich zu sagen? Die Frage nach dem Woher drängt sich schon auf, wenn man die Ordnung in der Natur sieht. Wir wollen mal einen kleinen Streifzug zunächst in die kleine Welt machen, von den Atomen, Molekülen, aus denen wir aufgebaut sind, bis zu den ganz kleinen Teilchen, die Neutrinos, und dann mal einen Blick bis zu den weitesten Galaxien. Fangen wir mit dem Kleinen an. Atomen, Moleküle, die winzigen Bausteine unserer Materie, und ich möchte mit was ganz Banalem beginnen, mit einem Schluck Wasser. 18 Gramm Wasser, die Chemiker nennen diese Menge Wasser ein Mol, und wir wissen, da sind 6,022 mal 10 hoch 23 Moleküle drin, das sind ziemlich viele. Ich habe die Zahl mal mit all ihren Nullen in voller Länge ausgeschrieben. Ja, ich habe die Zahl der Nullen dreimal gezählt, das passt schon, aber es ist etwas unanschaulich. Vielleicht sollte ich erst mal diese Menge Wasser trinken. Das Experiment ist bereits vorbereitet und ich bemühe mich, die richtige Menge zu trinken und 6,022 mal 10 hoch 23 Moleküle zu mir zu nehmen. Sie dürfen zuschauen und wenn Sie wollen, natürlich auch mitzählen. Ja, ich glaube, das waren jetzt ziemlich genau 18 Gramm, also diese Zahl von Molekülen. Breiten wir sie doch mal anschaulich vor unserem geistigen Auge aus. Wir bauen eine Autobahn von der Erde bis zum Mond. Diese 384.000 Kilometer sind uns mittlerweile wohl vertraut. Wir belegen diese Autobahn von der Erde bis zum Mond mit Millimeterpapier, also auf jeden Quadratzentimeter 100 Quadratmillimeter Kästchen. Und Sie ahnen schon, was ich jetzt vorhabe. Auf jedes Quadratmillimeter Kästchen soll jetzt ein Molekül aus einem Schluck Wasser, wie in einem Setzkasten, wie in einem Sortierkasten, Erde, Mond lang, in jedem Quadratmillimeter ein Molekül Wasser aus einem Schluck aus 18 Gramm Wasser. Die Länge der Autobahn ist klar. Die Frage, wie breit muss die Autobahn sein, dass die Moleküle alle Platz haben? Die Antwort ist ganz witzig. Es wird eine interessante Autobahn, interessanterweise breiter als lang. Die Autobahn ist, da habe ich die Zahl, über 1,5 Millionen Kilometer lang. Das heißt, breit. Die Autobahn muss jetzt einmal Erde-Mond lang werden, aber interessanterweise viermal Erde-Mond breit, mit Millimeterpapier belegt und auf jeden Quadratmillimeter liegt ein Molekül aus einem Schluck Wasser. Da haben wir sie anschaulich vor unserem geistigen Auge ausgebreitet. Wir beauftragen sofort den Qualitätssicherungsingenieur. Er möge einen TÜV machen für jedes einzelne H2O-Molekül, für jedes einzelne Wassermolekül. Er möge die auf Herz und Nieren überprüfen, orbitale Elementarladung, Planck'sches Wirkungsquantum, Quantenmechanik, Unschärferelationen. Natürlich muss auch der Atomkern überprüft werden. Der Qualitätssicherungsingenieur kommt nach seiner Überlebensaufgabe zurück und sagt, gute und eine schlechte Nachricht, die gute, die waren alle in Ordnung. Die schlechte, ich habe meine Zeit verschwendet. Ich werde nie wieder Moleküle überprüfen. Dort in dieser kleinen Welt herrscht eine Präzision unfassbar. Diese gigantische Menge und kein einziges H2O-Ausschuss hat in irgendeiner Weise irgendeine Regel der Naturgesetze verletzt. H2O ist H2O, die funktionieren alle und wir brauchen da gar nichts zu machen. Die Naturgesetze sind in dieser kleinen Welt implementiert. Auch übrigens noch zur Zahl der Moleküle und ihrer Kleinheit. Wie viele Moleküle befinden sich in einem Atemzug, wenn ich einmal ausatme? Da gibt es eine nette Geschichte, meistens genannt Caesars letzter Atemzug. Caesar ist ja umgebracht worden, hat diesen historisch bedeutsamen letzten Atemzug getan und schon eine Weile her. Das heißt, gehen wir da mal davon aus, und vielleicht ist die Annahme auch nicht so völlig unsinnig, in den rund 2000 Jahren seit Caesar hat sich die Erdatmosphäre komplett durchgemischt. Nehmen wir das mal an. Und Caesars letzter Atemzug hätte sich ganz gleichmäßig verteilt in der gesamten Erdatmosphäre. Die Frage ist jetzt, wenn Sie einen Atemzug Erdatmosphäre einatmen, egal ob Sie Karlsruher Hörsaalluft atmen oder ob Sie in London, Sydney oder New York aus dem Flieger steigen, ein Atemzug Erdatmosphäre einatmen, wie viele Moleküle aus Caesars letzten Atemzug haben Sie dann eigentlich in Ihrer Lunge? Ja, die Zahl ist ganz anschaulich, je nachdem wie tief Sie atmen und er geatmet hat, mindestens ein Molekül im statistischen Mittel natürlich. Wie unhygienisch, sagen die Ersten, aber es sind ja nur Moleküle. Secondhand, aber voll funktionsfähig. Ihnen fällt natürlich sofort ein, Caesar hat nach allem, was wir wissen, in seinem Leben noch öfter geatmet. Das heißt, jeder von uns momentan in seiner Lunge ungefähr so viele Moleküle, die schon mal in Caesars Lunge waren, wie Caesar in seinem Leben Atemzüge getan hat. Damals haben natürlich außer Caesar noch andere Leute gelebt. Ein völlig neuer Zugang zur Geschichte. Aber ich möchte diesen Punkt an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Geht es denn kleiner? Ja, natürlich. Jedes Atom hat eine Atomhülle, eine Elektronenhülle, einen Atomkern. Ich hatte es ja schon gesagt, wenn tatsächlich die Elektronen in den Kern stürzen würden, die gesamte Menschheit würde kollabieren auf ein Volumen kleiner als ein Fingerhut. Ein Atom maßstabsgetreu vergrößert, bis der Atomkern so groß wie eine Kastanie wird. Das Atom ist dann etwa 2 Kilometer im Durchmesser. 2 Kilometer fast masseloser Raum. Fast die ganze Masse ist in dem winzigen Atomkern. Wenn Sie sich auf die Waage stellen und die zeigt zum Beispiel 75 Kilogramm an, das liegt praktisch ausschließlich an den Atomkernen. Den Rest von Ihnen, den können Sie zu Briefporter versenden. 75 Kilogramm Atomkerne und 20 Gramm sind Ihre Elektronen. Die aber wiederum machen fast ihr ganzes Volumen aus. Und wenn die in den Kern kollabieren, wie gesagt, kollabiert, bricht ihre ganze Welt zusammen. Und das Witzige ist, die Elektronen müssen in den Kern stürzen, nach all den Gesetzen der klassischen Physik und der Elektrodynamik. Nein, wir können kein Planet-Sonnensystem mit Elektronen aufbauen, die um den Kern kreisen. Die würden abstrahlen nach der klassischen Physik und Elektrodynamik, wäre das kein stabiles System. Warum ist es eigentlich trotzdem so? Ja, da kommt die Quantentheorie ins Spiel und zusätzliche Gesetze, L gleich N mal H quer. Wenn diese kleine Regel nicht beachtet würde, würden die Elektronen in den Kern stürzen. Sie müssen gar nicht wissen, was L gleich N mal H quer bedeutet, um zu wissen, ziehe ich diese halbe Zeile aus dem Physikbuch raus, stürzt unsere ganze Welt zusammen. Ich denke, Sie merken, was da alles angelegt ist, wo wir überhaupt nicht drüber nachdenken, wo wir jeden früh aufstehen, ganz selbstverständlich, dass wir nicht in uns zusammengestürzt sind, aber auf den zweiten Blick sehen, was alles an Physik implementiert werden muss und von den Elektronen und den Atomen befolgt werden muss, dass es uns gibt. Geht es noch kleiner als der Atomkern? Ja, natürlich. Es gibt so witzige Gesellen, geheimnisvolle Geisterteilchen, hat jemand mal die Neutrinos genannt. Und während wir hier sitzen, werden wir durchsiebt und durchlöchert, ohne es zu merken, von Teilchen aus dem All. Die kommen da aus dem Weltall, heißen Neutrinos, kommen zum ganz erheblichen Teil von der Sonne. Und während sie hier sitzen oder dort stehen, durchbohren die ihre Schädeldecke, durchschießen ihr Gehirn, gehen durch Wirbelsäule, Magen und Betonfußboden, gehen durch den Erdmantel und das Erdinnere und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Also ich meine jetzt wirklich in Karlsruhe in die Erde rein, durch den Erdmittelpunkt durch, irgendwo in der Nähe von Neuseeland kommen sie wieder raus und fliegen weiter. Fliegen weiter, bleiben denn da gar keine hängen, es bleiben schon welche hängen, die durchdringen die Erde und auf dem Weg durch die Erde geht gerade mal rund eines von 10 Milliarden, von 10.000 Millionen Neutrinos verloren. Die anderen gehen durch die Erde, als wäre die nicht da. Brauchen wir diese schrägen Gesellen für unser Leben? Nein, natürlich nicht. Wir leben fröhlich, ohne die Neutrinos für unser Leben zu benötigen. Die Sonne allerdings würde sofort ihren Betrieb einstellen, wenn die Neutrinos nicht gewissenhaft ihre Arbeit täten und den Naturgesetzen folgen, die für Neutrinos gelten. Kein Stern würde leuchten, wenn die Neutrinos nicht ihre Arbeit machen würden. Ach, und übrigens auch wir, die ganzen schwereren Elemente, aus denen wir bestehen, die Atomkerne von Kohlenstoff, von Calcium für unsere Knochen, von Eisen für unsere roten Blutkörperchen, die sind alle mit Hilfe der Neutrinos zusammengebaut. Ohne Neutrinos keine Sterne, und die leuchten, und ohne Neutrinos kein Leben. Wir brauchen diese kleinen Gesellen, die wir über fast die gesamte Menschheitsgeschichte übersehen hatten und gar nicht wussten, dass es die gibt. Damit haben wir die Brücke gebaut vom ganz Kleinen zum ganz Großen. Würden die kleinen Neutrinos nicht alle ganz gewissenhaft den Job tun, den kleine Neutrinos nach den Naturgesetzen tun müssen, würden die großen Sterne nicht leuchten. Wir schauen jetzt ins Große raus, bis ans die fernen Bereiche unseres Universums, jeweils mit dem Blick drauf, wir brauchen das Kleine, damit das Große funktioniert. Klein und Groß sind im Universum ganz eng verbunden. Ein Streifzug bis an die Grenzen des Universums. Wir fangen da an, wo wir zu Hause sind. Unser kleiner blauer Planet, die Erde mit ihrem Mond. Die Sonne, 8,3 Lichtminuten von uns entfernt, schaut dann so ähnlich aus, wenn wir näher drauf schauen, voller Eruptionen, Sonnenflecken, ein sehr aktiver Kernfusionsreaktor, der ohne die Neutrinos nicht funktionieren könnte. Keiner von uns sieht die Sonne, wie sie ist. Wenn jemand sagt, ich sehe die Sonne, stimmt das natürlich nicht. Jeder sieht die Sonne, wie sie vor 8,3 Minuten war. So lange braucht das Licht, bis es bei uns ist. Und wenn vor 5 Minuten die Sonne explodiert wäre, für uns durchaus ein relevantes Ereignis, wenn vor 5 Minuten die Sonne explodiert wäre, wir würden momentan null, nichts bemerken. Wir würden dem Vortrag noch weitere 3,3 Minuten lauschen, dann wird man natürlich viel bemerken, vorher nichts. Das schnellste Signal geht mit Lichtgeschwindigkeit und braucht 8,3 Minuten zu uns. Die Sonne ist einer der Sterne in der Milchstraße, einer von weit über 100.000 Millionen Sternen. Manche schätzen, es können 300.000 Millionen sein, so ganz genau wissen wir es nicht, die da in der Milchstraße sind. Die Milchstraße, eine rotierende Scheibe. Wie groß ist die Milchstraße? Erde, Sonne, das Licht braucht 8,3 Minuten. Wie lange braucht das Licht, mal kurz durch die Milchstraße zu gehen? Ja, nicht besonders lang. Wenn das Licht in die Milchstraße reingeht und es hat Glück, der größte Teil der Milchstraße ist freies Volumen, und es hat viel Glück, geht es einmal quer durch die Milchstraße durch und wie gesagt, es dauert nicht besonders lang. Kaum dass 100.000 Jahre um sind, ist das Licht schon durch die Milchstraße durch. Für unser menschliches Leben sind 100.000 Jahre eher lang. Für kosmologische Entfernungen ist es noch ein sehr kleines Objekt, die Milchstraße. 100.000 Jahre fürs Licht, jede Sekunde 300.000 Kilometer zurückgelegt, damit wissen wir, wie groß die Milchstraße ist, wenn wir sie seitlich durchqueren. Das Bild, das wir gerade gesehen haben, vielleicht blenden wir es noch mal kurz ein von der Milchstraße. Das ist übrigens ganz interessant, Milchstraße im infraroten Licht. Kann ich denn als Milchstraßenbewohner meine eigene Milchstraße sehen? Ja, einen Seitenblick kann ich machen. Von oben würde ich es wie eine Spirale sehen, das kann ich nicht. Aber ich kann als Milchstraßenbewohner seitlich in die Milchstraße reinschauen. Und im infraroten Licht sind die Streueffekte geringer und selbst mit bloßem Auge im sichtbaren Licht sieht man die Milchstraße als Band, wenn ich seitlich in die Milchstraße reinschaue. Wenn ich aus der Milchstraße rausschaue, sehe ich natürlich sehr viele spannende Sachen. Kometarischer Nebel, CG4, hier im Bild links, rechts liegt eine Scheibengalaxie rum. Und im Hintergrund Pünktchen über Pünktchen, als ob es schneit, das sind natürlich keine Schneeflocken und größtenteils auch keine Sterne. Die meisten sind selber wieder Galaxien, die in riesen Entfernungen zu winzigen Pünktchen verschmelzen. Wenn man irgendein ausgewähltes Pünktchen reinschauen, so manches Pünktchen bringt wieder seine eigenen 100.000 Millionen Sterne mit sich. Wunderschöne Bilder vom Universum. Woher haben wir die? Natürlich von unseren Teleskopen. Ein Teleskop, von dem die meisten Bilder stammen, die ich heute zeige, das Hubble-Teleskop von NASA und ESA. Ein Weltraumteleskop, das die Erde umkreist, die man hier im Bild oben sieht. Und das ungetrübt durch die Erdatmosphäre uns diese wunderschönen Bilder zur Erde funkt, vollgestopft mit moderner Messtechnik. Das Hubble-Teleskop von NASA und ESA. Im dichten Nebel Geburtsstätten der Sterne, die wir fotografieren. Starburst-Galaxie M82. Diese Riesenwolke wird be- und hinter- und innen beleuchtet von Sternen, die in dieser Wolke geboren sind. Wenn Sie in die Wolke reinschauen, sehen Sie neben den größeren Pünktchen auch ganz kleine Pünktchen, die man gerade noch erkennt. Diese ganz kleinen Pünktchen sind keine Sterne, sondern jedes dieser kleinen Pünktchen enthält bis zu 1 Million junger Sterne, die ihre eigene Geburtswolke beleuchten. Wunderschöne Bilder. Ein anderes Bild mit ähnlichem Effekt. Diese Riesensäulen aus Gas und Staub, eines der berühmtesten Bilder des Hubble-Teleskops, auch wieder innen beleuchtet von Sternen, die in diesen Wolken geboren worden sind und ihre eigenen Geburtswolken beleuchten und die natürlich mit Hilfe der Neutrinos funktionieren. Das wissen wir alle. Wir zoomen noch einmal ein bisschen rein. Es schaut schon fast unwirklich aus. Es ist aber nicht Science Fiction, sondern Science, reale Fotos aus einer realen Welt in ganz groß, die wir da einfangen. Der Andromeda-Nebel, unsere Nachbargalaxie. Es gibt weit über 100.000 Millionen Galaxien im Universum, aber es gibt nur eine Galaxie, die ganz, ganz nah vor unserer Haustür ist. Keine Galaxie ist so nah an der Milchstraße und übrigens beide Galaxien rasen langfristig ineinander. Es wird diesen Unfall, dieses Ineinanderrasen von Andromeda und Milchstraße geben, die Galaxienfusion. Wir können noch ruhig schlafen, sind noch ein paar Milliarden Jahre hin, aber es wird passieren. Jetzt sehen wir direkt vor unserer Haustür den Andromeda-Nebel, eine Nachbargalaxie, die Nachbargalaxie ganz, ganz nah. Wenn dort was passiert, hier passiert's, zack, peng, sehen wir es schon in der Milchstraße, fast instantan. Dort passiert was, die Entfernung so kurz, dass wir es fast sofort sehen. Wir können es mit bloßem Auge beobachten, den Andromeda-Nebel. Was heißt fast sofort? Naja, wenn wir genau schauen, unsere Nachbargalaxie ist nur 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Das heißt, wenn da was passiert, zack, ein Stern explodiert am Andromeda-Nebel. Ein Augenblick später, also 2,5 Millionen Jahre später, sehen wir es schon hier in unserer Milchstraße. So nah ist der Andromeda-Nebel. Sie schmunzeln ein bisschen, na, 2,5 Millionen Jahre sind doch eine Zeit. Ja, sind schon. Aber fürs Universum sind 2,5 Millionen Lichtjahre doch eine sehr kleine Zeit. Wie gesagt, es gibt kein Objekt, keine Galaxie, wollte ich sagen, die näher an der Milchstraße ist als unser benachbarter Andromeda-Nebel. Jetzt gehen wir zum anderen Extrem. Was ist denn im Universum ultra weit weg? Hubble Ultra Deep Field, einer der beiden tiefsten Blicke, die die Menschheit jemals ins Universum gemacht hat. Und das ist vielleicht das spannendste Foto des heutigen Abends. Hubble Ultra Deep Field, was Sie in diesem wunderschönen Bild sehen, diese leuchtenden Flecken, das sind Galaxien. Galaxien in gigantischer Ferne, und natürlich entsprechend zeitlich zurückversetzt. Wir sehen in die Ferne und in die Vergangenheit zugleich. Was wir da sehen, ist schon spannend. Vorhin war ich virtuell in der Ferne. Ich habe gesagt, ich nehme ein Centstück Und jetzt gehe ich mit dem Sendstück bis in die entferntesten beobachtbaren Bereiche unseres Universums. Ich stehe da draußen und ich habe gesagt, allein das Licht braucht weit mehr als 10.000 Millionen Jahre von dort nach hier. Und habe mein Sendstück hingehalten. Und jetzt halten wir unser Teleskop hin und machen von diesem Bereich, wo wir vorhin ein Sendstück angeschossen haben, virtuell, machen wir jetzt ein Foto real. Wir fotografieren tatsächlich, wir machen ein Urlaubsfoto von den ganz fernen Bereichen unseres Universums und hängen es uns ins Wohnzimmer. Ich finde es faszinierend. Es ist faszinierend, dass es überhaupt möglich ist. Wenn ich von A nach B fotografieren will, das ist jedem von uns klar, darf zwischen A und B überhaupt nicht stehen, was den Blick verbaut. Es ist den Astronomen von Hubble also gelungen, ein Schlüsselloch, ein Guckloch zu finden, das quer durchs Universum reicht. Und wenn ich einmal quer durchs Universum fotografieren kann, ohne dass an irgendeiner Stelle irgendwas den Blick verbaut, das Licht der fernen Galaxien geht bis zu unserer Erde und dort kann ich es einfangen. Faszinierend. Das Zweite, was uns Physiker fast noch mehr fasziniert, ist, dass dort draußen nichts Neues ist. Dort draußen, tief in der Vergangenheit, viele der Sterne sind längst erloschen, bevor das Licht bei uns ankam. Dort draußen, in der Ferne und in der Vergangenheit, ganz genau die gleichen Spektren, ganz genau die gleichen Art von Photonen, der gleiche Elektromagnetismus, die gleichen Naturgesetze wie bei uns zu Hause hier. Übers Riesenuniversum, bis in die kleinen Elementarteilchen, bis in den Elektromagnetismus hinein, die gleichen Naturgesetze und Naturkonstanten, wie wir sie in der Nähe finden, auch in der Ferne. Eine faszinierende Welt, die wir nur deshalb kriegen, weil es dieses Guckloch gab oder gibt, wo wir in die Ferne schauen können und das ganz Ferne kommt uns ganz nah. Damit schließt sich ein riesiger Kreis. Wir schauen fasziniert in die Ferne und ich denke, Sie merken schon, hier stellt sich die entscheidende Frage, wenn das die Spuren sind, in Professor Gleiters Worten, die Schatten des einen an der Wand, wie groß wird der sein, der die Schatten wirft? Wenn das die Spuren sind, wie groß wird der sein, der sie gelegt hat? Und die noch spannendere Frage, wie soll ich ihn jemals finden? Na, ich glaube, die Antwort, die wir spontan geben, das können wir vergessen. Wie sollen wir Gott finden, wenn das Universum schon so groß ist? Es reicht ja schon spannend, ins Universum rauszuschauen. Aber die Gottesfrage zu stellen, ist vielleicht doch ein bisschen hoch für uns. Und wenn man so schnell sagt, und wie viele sagen das so schnell, vielleicht vorschnell, Religion sei der Weg des Menschen zu Gott, wie soll das gehen? Wie sollen wir mit unseren eigenen Bordmitteln Gott finden? Ich will nur mal ein Beispiel sagen. Allein um mit menschlichen Mitteln aus unserer Milchstraße rauszuschauen, Licht braucht 100.000 Jahre, um unsere Milchstraße zu durchqueren. Das bedeutet, wenn ein Menschenleben 100 Jahre hat, ich muss 1.000 Menschenleben zeitlich aneinanderreihen, um mit Lichtgeschwindigkeit einmal durch die Milchstraße zu kommen. Das ist jetzt ein Bild, was völlig unzulänglich ist. Aber es macht deutlich, wie begrenzt unsere Mittel sind. Wir sind mit sehr begrenzten Werkzeugen und Mitteln unterwegs. Wir sehen die Größe des Universums, unsere kleinen Mittel. Wie sollen wir Gott finden? Da können wir heimgehen, sagt vielleicht der Erste, schwarze Folie, und wir kommen da nicht weiter. Was ich sehr spannend finde, ist, wie war es denn bei den fernen Galaxien, wie sollten wir denn die finden? Null Chance, jemals dorthin zu kommen. Null Chance, jemals diese gigantischen Entfernungen einmal quer durchs Universum zurückzulegen, wenn nicht dieses Schlüsselloch wäre, dieses Guckloch, wenn nicht Licht dieser fernen Galaxien unsere kleine Erde streifen würde, würden wir von den Galaxien nie was wissen. Dann ging es um so wie den Leuten vor 30 oder 50 Jahren, die gesagt hätten, es ist möglich, dass da draußen Galaxien sind, es ist sogar wahrscheinlich, aber wir werden es nie erfahren. Doch wir haben es erfahren, weil Licht der fernen Galaxien, nicht wir sind dorthin gekommen, sondern das Licht der fernen Galaxien kam in unsere kleine Welt, auf unseren kleinen Planeten, und wir konnten es auffangen. Wir konnten uns ein Bild von den Galaxien machen. Wir können denen Namen geben. Wir können sie untersuchen. Wir können sie kennenlernen, weil das Licht von dort zu uns kam. Für mich ist es ein bisschen ein Bild auch für die Gottesfrage geworden. Wenn wir nicht mehr Informationen kriegen, wir würden immer im Blindflug sein, wie sollen wir uns Gott vorstellen? Aber wenn wir einen Blick weitermachen, diese Botschaft der Bibel ist eigentlich eine ganz faszinierende Botschaft für mich persönlich. Die sagt genau das. Nicht wir müssen Gott finden, sondern Gott findet uns. Nicht wir müssen zu Halb- oder Dreiviertelsgötter werden und uns einen Weg aufmachen in Gottes Welt, null Chance. Sondern Gott macht sich auf in unsere kleine Welt, diese Botschaft, Gott wird in Jesus Christus Mensch, bietet uns Vergebung an, reicht uns die Hand und baut die Brücke. Nein, nicht wir müssen zu Gott kommen, Gott kommt zu uns. Eine faszinierende Botschaft. Ich glaube, die meisten werden das sagen, was ich spontan ursprünglich auch gesagt habe. Die Botschaft hört ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Kann ich mir das vorstellen, dass der ein Universum geschaffen hat, sich wirklich für uns kleine Leute interessiert? Ich glaube, fast jeder würde spontan sagen, hätte ich nicht damit gerechnet. Auf der anderen Seite, wenn im Ernst derjenige, der das Universum schuf, das so hyper hingetunt hat, als ob es für uns gebaut ist, dass der sich dann für uns interessiert. Ich denke, Sie merken, das würde total zusammenpassen. Einer, der ein Universum schafft, als ob es für uns gebaut ist, und einer, der tatsächlich Interesse an uns hat, das würde total zusammenpassen. Ich möchte mal Albert Einstein zitieren. Er sagt, ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners, also er spricht von Jesus Christus, es hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Und er fügt hinzu, niemand kann das Evangelium, also diese Berichte von Jesus Christus, lesen, ohne die persönliche Gegenwart von Jesus zu spüren. Das ist dieses berühmte Interview, das Einstein für die Saturday Evening Post gemacht hat. Der Journalist kam eigens nach Berlin, war das, glaube ich, um den berühmten Einstein zu interviewen, What Life Means to Einstein. Und Einstein fährt weiter fort, ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck gemacht, hatte ich schon gesagt. Und er sagt, seine Persönlichkeit pulsiert in jedem Wort. Kein Mythos, wer nach Einsteins Überzeugung von solchem Leben erfüllt. Was er daraus gemacht hat, wissen wir nicht. Einstein hat ganz unterschiedliche Gottesbilder in seinem Leben bewegt, persönliche und unpersönliche. Aber er hat dieses gemerkt. Da ist schon eine besondere Botschaft. Da ist nicht ein Gott, der irgendjemand schickt, sondern ein Gott, der tatsächlich sich nicht zu schade ist, in unsere kleine Welt zu kommen. Wer das nochmal nachschauen will, kann man im Internet leicht googeln, What Life Means to Einstein, ein Interview. Hier sind die Daten. Diese Botschaft, nicht wir finden Gott, sondern Gott findet uns. Gott lässt sich finden, sonst hätten wir keine Chance. Der Apollo-Astronaut James Irwin, er hat diesen berühmten Satz geprägt, hier sehen wir ein Bild auf dem Mond, aber er hat diesen berühmten Satz geprägt, God walking on the earth is more important than man walking on the moon. Dass Gott seinen Fuß auf die Erde setzte, ist wichtiger, als dass der Mensch den Mond betrat. Ich denke, wir alle merken, was er meint. Dass Menschen auf dem Mond waren, ist genauso interessant wie irrelevant. Wir können es fast ins Handbuch des nutzlosen Wissens schreiben. Das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern humorvoll. Aber es ist schon so, dass Menschen auf dem Mond waren, ist nur unter dicken Anführungsstrichen interessant. Ich finde es faszinierend. Gerade wenn man denkt, mit den damaligen Möglichkeiten der Technik auf dem Mond zu sein, was die da alles an Anstrengungen unternommen haben, ist faszinierend. Aber am Ende, es ist interessant für uns, aber nicht relevant. Es wird in unserem virtuellen Hörsaal kein einziger sein, denke ich, der sagt, für mein Leben hat es eine entscheidende Rolle gespielt, dass die auf dem Mond waren. Meine Lebenssituation wäre völlig anders, wenn die nicht auf dem Mond gewesen wären. Nee, für fast jeden von uns ist, denke ich, so, es ist spannend, es ist interessant, Aber unser Leben, unsere Lebenssituation wäre ganz genau die gleiche, egal ob die dort waren oder nicht. Wenn es, um auf dieses Zitat von James Irwin zurückzukommen, wenn es um den Punkt geht, dass Gott seinen Fuß auf die Erde setzt, nicht nur seinen Fuß auf die Erde setzt, sondern auch im übertragenen Sinn, sich für uns interessiert, uns die Hand reicht, uns Vergebung anbietet, uns sagt, die ersten 100 Jahre unseres Lebens sind nicht die einzigen, es wird weitergehen und wir sind nicht verloren in den im Universum, sondern geborgen in Gottes Hand. Dann ist es auf einmal völlig anders. Dann wird es keinen in unserem momentanen virtuellen Hörsaal geben, wenn das stimmt, dessen Leben und Lebenssituation nicht fundamental sich ändern würde. Dann wird es bedeuten, eben nicht spätestens nach 100 Jahren wartet der finale Papierkorb der Vergessenheit auf jeden von uns und dem Universum war mir egal, sondern es gibt eine Botschaft jenseits von dem. Es gibt die Botschaft, da ist einer, der mein kleines Leben trägt. Es gibt die Botschaft, da ist einer, dem ich so wichtig bin, dass er sich nicht zu schade war zu kommen. Und die Bibel macht auch diese klare Botschaft einer ganz persönlichen Liebe und Interesse zu jedem Einzelnen. Für mich persönlich war das die und ist es die wichtigste Botschaft überhaupt. Dass Physik spannend ist oder sein kann, ich denke, das sehen Sie. Aber am Ende das, was mich trägt, ist, dass ich weiß, da ist mehr hinterm Leben als das Vordergründige. Da ist einer, der mich trägt und auf den ich mich einlassen kann. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Satz aus der Bibel, der mir viel bedeutet. Im O-Ton gesprochen von einer Frau, die in einer ganz verqueren familiären Situation in letzter Verzweiflung in die Wüste rennt. Und da hat sie eine Gottesbegegnung in der Wüste. Sie hat ganz bewegt gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht, meine kleine Welt. Und ich habe es bewusst dieses Bild vor die fernen Galaxien gestellt. Es ist schon faszinierend, unsere kleine Welt und die Botschaft von dem, der das Universum schuf und der uns sieht. Unser Vater im Himmel, die Botschaft, dass wir persönlich mit Gott reden können. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt, hat es mal jemand so schön formuliert. Ich kann es ausprobieren. Wie soll ich denn das machen? Ich denke, da ist eine gewisse Analogie zur Physik. Ich kann skeptisch sein, ob es Elektromagnetismus gibt. Und als Heinrich Hertz elektromagnetische Wellen hier in Karlsruhe übrigens gefunden hat, waren viele Leute skeptisch und gesagt, ich glaube nicht an elektromagnetische Wellen, die gibt es gar nicht. Am Ende, man konnte es experimentell überprüfen, die gab es wirklich. Für mich ist es so ein Bild auch für die Frage nach dem Glauben. Ich denke, bemerken, ob das stimmt, kann ich es, indem ich mich darauf einlasse. Und Jesus Christus macht es ganz praktisch. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine Zusage, ich kann mich darauf einlassen. Es ist eine persönliche Einladung, nicht im aufdringlichen Sinn, Sie sollten mal ein bisschen religiöser werden. Haben Sie es schon mal mit Religion probiert? Ich muss gar nichts. Ich darf Gott losbleiben, wenn ich möchte. Ich muss es aber nicht. Ich darf mich darauf einlassen. Und Jesus Christus macht es ganz praktisch. Bittet, sagt er, dann wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Und weil es ihm so wichtig ist, sagt es gleich nochmal. Denn wer da bittet, der empfängt tatsächlich. Wer da sucht bei Jesus Christus, der wird wirklich fündig werden. Und wer bei ihm anklopft, dem wird aufgetan. Es ist eine Sache, ähnlich wie beim Handy und den Ur-Ur-Urgroßeltern. Ich kann skeptisch sein. Und ich denke, wir dürfen auch erstmal skeptisch sein. Wir dürfen Fragen stellen. Aber wir dürfen auch neugierig sein, nicht nur beim Handy und ausprobieren die Standleitung nach ganz oben. Wenn das wirklich stimmt, ich glaube, jeder hätte eine längliche Liste von Dingen, wo er sagt, das muss ich mal bereden, da hätte ich eine Bitte, eine Sorge, eine Frage. Es ist eine Einladung zum Ausprobieren. Und ich denke, Sie merken, hier schließt sich ein großer Bogen. Und wir verstehen, was Max Planck meint, wenn er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Beides passt und gehört zusammen. Das Staunen und Forschen, aber auch das Beten und Glauben, der Blick in das, was dahinter ist. Mit dem Max-Planck-Zitat möchte ich auch schließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank und natürlich noch eine ganz herzliche Einladung auch für die Fragerunde. Vielen Dank.
Jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ihr werdet jetzt in QR-Code eingeblendet sehen. Der wird euch auf die Homepage der Hochschultage führen und dort dann auf Slido. Und da könnt ihr eure Fragen abtippen und losschicken. Und wenn ihr eine Frage seht, die schon abgetippt wurde, die euch auch interessiert, dann könnt ihr diese Frage hochranken. Und Daniel und ich sehen dann, welche Fragen euch zu Hause am meisten interessieren.
Genau, die Folie sollte gleich eingeblendet werden. Und während ihr dann die ersten Fragen beantwortet, während die ersten Fragen beantwortet werden, haben wir dann auch eine Frage schon an Sie. Und zwar haben Sie das Bild jetzt und das, was Sie erzählt haben, aus der Sicht eines Christens erzählt. Was wäre denn anders, wenn Sie jetzt ein Moslem wären?
Ja, die Frage ist mir auch schon gestellt. Was wäre, wenn ich jetzt von ganz anderen Hintergrund käme? Und natürlich habe ich mal die Frage gestellt, bin ich jetzt vielleicht in den Glauben reingerutscht oder weil ich christlich sozialisiert bin, ist es christlich geworden. Aber was mir aufgefallen ist, und ich habe das sehr kritisch hinterfragt, was mir aufgefallen ist, es ist schon eine besondere Botschaft, die Jesus Christus gibt. Er wertet nicht Menschen und Religionen, er sagt einfach, ich baue die Brücke. Und zwar nicht zu Christen, die gab es ja damals noch gar nicht, sondern einfach zu Menschen. Es ist eine herzliche Liebe und eine Brücke, wo er sagt, Gott baut die Brücke zu uns als Menschen. Zu jedem Einzelnen, und zwar völlig unabhängig davon, ob ich aus einem religiösen Hintergrund komme, von welchem Hintergrund ich komme oder ob ich Atheist bin. Ich habe es mal so formuliert, im Grunde sind über 7,8 Milliarden Hausanschlüsse gelegt. Sie kennen es ja mit den Internetleitungen. Man legt zur Sicherheit mal einen Hausanschluss. Nicht jeder will einen, aber er ist erstmal gelegt. Ich habe im Prinzip die Möglichkeit, wenn ich möchte, die Verbindung aufzunehmen. Und Jesus Christus wollte die Brücke bauen. Nicht für Christen, auch nicht speziell für Juden, auch nicht speziell für religiöse Menschen. Er hat Kontakt gehabt zu Leuten, die sehr areligiös waren oder auch moralisch in der damaligen Sicht sehr zweifelhaft, andere waren Kollaborateure mit den Römern, andere waren unehrlich. Und es war die Frage, wie kann Jesus das machen? Und die Botschaft war ganz klar, er wollte die Brücke bauen zu Menschen und dazu hat Gott nicht irgendeinen Propheten geschickt. Das meine ich nicht abwertend. Propheten haben viel gesagt, aber dieser letzte Schritt, Gott kommt selber, ist, wie sagt man heutzutage, ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist schon was Besonderes. Das hat mich dann schon stutzig gemacht im positiven Sinn, wo ich gesagt habe, also entweder es stimmt, dann möchte ich der Botschaft folgen, oder es stimmt nicht, dann möchte ich es auch wissen. Dann möchte ich jede Weihnacht in den Gottesdienst gehen, als religiöse Tradition, aber wissen, es ist nicht mehr. Was mir dann ähnlich wie beim Handy geholfen hat, beim Handy, ich habe es mir erst gekauft, nachdem ich schon viele Leute gesehen hatte, die eins hatten, schon Jahre her natürlich. Aber als ich es gekauft habe, war ein gewisses Vertrauen, dass das Ding keine Meditation und Selbstgespräch ist, sondern dass man da wirklich kommunizieren kann. Beim Glauben war es ähnlich. Ich konnte manche Leute sehen. Ich bin in den kirchlichen Posaunenchor geraten, habe aber am Ende, Tenorhorn spiele ich schon lange nicht mehr, aber ich habe im Grunde Glauben auch gelernt. Gesehen, wie andere Leute nicht beten, weil es religiös zugehen muss, sondern beten, weil sie eine Verbindung zu Gott haben. Und ich habe dann auch schon gemerkt, es ist nicht nur in der Physik so, erst wenn ich Naturgesetze kann ich nicht beweisen. Erst wenn ich mich darauf einlasse, merke ich, dass Naturgesetze wirklich funktionieren. Erst wenn ich mich regelmäßig darauf einlasse, merke ich, dass Naturgesetze wirklich zuverlässig sind. Und wer zweifelt noch an der Gravitation, der schon Jahre an Leben hinter sich hat? Das ist einfach zuverlässig. Und beim Glauben ist eigentlich in einer ganz anderen Welt ganz ähnlich. Ich kann Gott nicht beweisen, aber ich sehe Leute rumlaufen, die mit ihm gelebt haben und leben. Ich kann manche bis ans Ende ihres Lebensweges, bis ins Sterbebett verfolgen und sehen, auch dort trägt es noch. Und das kann mich ermutigen, für die ein erstes Telefonat nach ganz oben im Bild gesprochen. Und so war es bei mir. Und es ist bis heute für mich total ermutigend. Es ist nicht, Jesus schließt Leute aus, sondern Jesus schließt Leute ein. Er sagt schon, ich baue die Brücke. Das ist was ganz Besonderes, dass eine Brücke gebaut ist. Aber er sagt auch, Leute, grenzt nicht alle möglichen Leute aus, bei denen ihr meint, die sind nicht religiös genug. Da haben seine Nachfolger die Kinder ausgegrenzt, die sind noch nicht religionsmündig. Und die römischen Kollaborateure und die an die falsche Religion geglaubt haben. Und man merkt, Jesus hat die nicht ausgegrenzt, sondern eingeladen. Für mich ist es eine ganz ermutigende Botschaft. Und ja, ich glaube, es ist immer persönlich. Es wird manche hier im virtuellen Hörsaal sitzen, der sagt, das ist nicht meine Welt. Es muss nicht unsere Welt werden. Ich muss nicht glauben. Es ist immer eine persönliche Entscheidung. Aber ich denke, es ist eine ganz weichenstellende und wir dürfen uns die Frage stellen. Und wie gesagt, wenn ich persönlich meinem besten Freund was sagen würde, würde ich sagen, Mensch, probier es mal aus, würde ich meinem besten Freund sagen. Glaube ist machbar, da muss ich nicht religiös sein. Glaube ist machbar, weil Gott eine Brücke baut. Ja, inzwischen sind bestimmt einige Fragen da.
Es sind schon einige Fragen da. Und die Frage, die gerade am meisten Daumen hoch hat, heißt, gibt es noch mehr Universen, in denen eventuell andere Naturkonstanten gelten, sodass sie in unserem Universum eben zufällig genau richtig sind?
Das ist eine spannende Frage. Ich kenne kaum einen Physiker, der sie sich nicht gestellt hat. Zunächst mal die Frage, gibt es Multiversen? Und die Antwort wissen wir nicht. Wir können aus unserem nicht rausschauen. Kürzlich hat jemand gesagt, aber das ist doch längst wissenschaftlich erwiesen, dass es Milliarden von weiteren Universen gibt. Das ist einfach falsch. Wir wissen nicht, ob es nochmal genauso Milliarden von Universen außerhalb unseres gibt oder ob unseres das einzige ist. Und möglicherweise müssen wir bis zum Ende der Menschheitsgeschichte mit diesem Nichtwissen auskommen. Keine Ahnung. Aber Stand heute ist es Spekulation. Trotzdem ist es nicht verboten zu spekulieren. Damit sind wir im Reich des Spekulativen, des Science Fiction und nicht der Science. Aber Gedanken machen ist nie verboten. Wir können ja mal überlegen, was wäre, wenn es jetzt auch nochmal 100 Milliarden Universen gäbe. Und wir sind vielleicht gerade in dem, wo die Naturkonstanten passen. In einem anderen können wir ja nicht leben. Und der, der das Universum gemacht hat, hat es absichtslos gemacht. Und wollte gar nicht uns, wollte nur Universen machen. Da ist zunächst mal dazu zu sagen, Naturgesetze braucht es dann trotzdem. Das heißt, die Frage des Stephen Hawking, wer hat eigentlich die Naturgesetze gemacht und ein Universum geschaffen, das ihnen folgen sollte, das Feuer in die Gleichungen gehaucht, also dass diese Gleichungen auch tatsächlich vom Universum befolgt werden. Diese Frage, die Schöpferfrage in Anführungsstrichen, die bleibt trotzdem. Die Absichtsfrage ist die sich lösen würde, wenn es Zufall wäre. Aber die Frage, dass einer dahinter ist oder etwas dahinter ist, wer auch immer, der die Fähigkeit hat, nicht nur Physikbücher zu schreiben, sondern auszuführen, Universen in Betrieb zu setzen und die Universen folgen vom kleinsten Teilchen bis zur größten Einheit gewissenhaft den Naturgesetzen. Das brauche ich trotzdem. Ich brauche es in der Multiversen-Hypothese sogar milliardenfach. Das Wunderuniversum gäbe es in dieser Hypothese nicht nur einmal, sondern es gäbe es milliardenfach. Die Zahl, die immer genannt wird, wie oft muss ich würfeln, bis ich ein passendes Universum habe, ist unterschiedlich je nach Betrachter. Aber sagen wir, die Zahl, die häufig genannt wird, ist 10 hoch 100. Also eine 1 mit 100 Nullen. 10 hoch 23, 10 hoch 24, das waren unsere Wassermoleküle. Jetzt haben wir eine 1 mit 100 Nullen. Absurde Zahlen. Und jedes Mal wird ein Universum geschaffen, aus dem Nichts, das Naturgesetzen folgt. Und das Faszinierende ist, 10 hoch 100 Mal wird ein Universum geschaffen, 10 hoch 100 Mal folgt es Naturgesetzen, 10 hoch 100 Mal folgt es den gleichen Naturgesetzen, nämlich genau denen, die wir zum Leben brauchen. Und nur die Zahlenwerte der Naturkonstanten werden gewürfelt. Da fragt sich jeder, ist es noch plausibel, wenn jetzt nur gewürfelt wird und der, der es schafft, hat gar kein Interesse an uns, sondern nur an den Universen, dann würde er doch alle Parameter würfeln, auch die Naturgesetze. Wenn aber jemand alles so würfelt, dass alle folgen Naturgesetzen. Alle Naturgesetze sind identisch, alle sind so, wie wir sie zum Leben brauchen, nur die Zahlenwerte fluktuieren und werden nach der Planck-Zeit mit dem riesen Arretierhebel arretiert und sind dann auf dem zufälligen Wert fest. Ich kenne reihenweise Physiker, die darüber nachdenken, kaum einen, der es nicht getan hat, aber ich kenne bislang keinen, der diese Hypothese am Ende für recht plausibel hielt. Aber wie gesagt, es sind zwei Welten. Zum einen Schaffung von Universen. Wer setzt die Naturgesetze und führt sie aus? Das ist in beiden Fällen. Und das andere war die Absichtsfrage. Ja, bei den Folgenfragen werde ich ein bisschen kürzer sein, dass wir noch viele durchkriegen. Ja.
Sehr gerne. Ja, es sind einige da. Ja. Deswegen mache ich mal weiter. Die nächste Frage geht jetzt in die Richtung, wir haben gerade von Universen, von ganz vielen Universen geredet. Jetzt ist die Frage in unserem Universum. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass es auf einem anderen Planeten Leben gibt? Und wie sieht das Leben dort aus?
Spannende Frage. Ich denke, man kann aus wissenschaftlicher Sicht keine belastbare Wahrscheinlichkeit geben. Man kann ungefähr sagen, was es für niedriges Leben braucht, es ziemlich wenig, ein Schwefelbakterium, irgendwas. Aber für höheres Leben sind die Anforderungen relativ hoch und die Planeten, auf denen das wohl erfüllt ist, relativ dünn gesät. Das heißt, die Chance, dass im Laufe unserer Menschheitsgeschichte wir höherem Leben begegnen, ist doch sehr, sehr gering. Denn eine Galaxie, unserem benachbarten Andromeda-Nebel, den sehe ich aus großer Entfernung leuchten. Einen Stern sehe ich schon nur leuchten, wenn er ziemlich nah ist. Einen Planeten sehe ich schon nur, wenn er sehr nah ist. Aber einen Maulwurf oder eine Spitzmaus, da muss ich schon arg, arg nah sein, um das zu sehen. Wir hören immer noch die Diskussion, steht die Flagge auf dem Mond? Und die Mondlandungsverleugner verleugnen das. Man würde gerne ein Foto machen, merkt, wird irgendwann gehen. Aber eine Maus in einer fernen Galaxie, die wird man nie sehen, selbst in unserer Milchstraße nicht. Die entscheidende Frage ist, es wird erdähnliche Planeten im Universum geben, auf denen Leben möglich ist. Dazu ist das Universum zu groß, als dass man rechnen kann, dass das nicht der Fall ist. Es wird viele erdähnliche Planeten geben, vermutlich zu weit weg, als dass wir die Spitzmaus oder die Außerirdischen oder irgendwas jemals sehen und sehen, wie die ausschauen. Aber die entscheidende Frage wissenschaftlicher Art über die Wahrscheinlichkeit von Leben ist, wir überblicken noch nicht den Schritt von Nichtleben zu Leben. Evolution befasst sich ja mit dem Schritt von Leben zu höherem Leben, aber nicht mit der Frage molekularbiologischer Art, wie wird durch Selbstorganisation die erste Zelle? Und da tappen wir im Dunkeln, ich arbeite ja selber im Bereich der Selbstorganisation, wir tappen da im Dunkeln, was ist der Mechanismus, aus Nichtleben Leben zu bekommen? Solange wir da nichts wissen, können wir keine faire, belastbare wissenschaftliche Aussage machen, wie wahrscheinlich ist es, dass es noch irgendwo Leben gibt. Die Meinungen sind natürlich ganz klar, die Leute, das gibt es auf keinen Fall, die Leute, das gibt es auf jeden Fall, aber eine Antwort zurzeit dürfen beide meinen, recht zu haben.
Ja. Vielen Dank. Eine weitere Frage, die euch zu Hause sehr interessiert hat, ist, warum existiert so viel Grausamkeit auf unserem Planeten, wenn Gott doch Interesse an uns hat? Ist er dann nicht eher ein desinteressierter Beobachter?
Das ist eine spannende Frage. Also ich habe auf die Frage nach dem Leid keine fertige Antwort. Es gibt genug Leute, die fertige Antworten haben, aber und jede fertige Antwort hat meistens irgendeinen bedenkenswerten Aspekt. Aber insgesamt, also ich lebe mit der Frage, ohne eine Antwort zu haben, warum gibt es Leid, warum lässt Gott das zu, obwohl er alles in der Hand hat. Natürlich, sag mal, was mir schon klar ist, wenn jeder mit einem Blitz erschlagen wird, der einfach lieblos oder rücksichtslos ist, wäre unsere Erde ziemlich bevölkerungsarm. Das ist aber auch keine fertige Antwort, sondern nur ein Gedanke. Worauf ich persönlich eine Antwort hätte, ist die Frage, die auch oft in dem Zusammenhang gestellt wird, kann das ein Gott der Liebe sein, der das Leid zulässt? Da würde ich persönlich sagen, unbedingt ja. Da würde ich sagen, kann das kein Gott der Liebe sein, der nicht nur das Leid zulässt, sondern in dieses Leid reingeht selber das Leid aushält, er müsste es nicht, und ist Mensch geworden, lässt sich ungerecht behandeln, lässt sich demütigen, lässt sich ins Gesicht spucken, nicht im übertragenen Sinn, und lässt sich anschließend ans Kreuz nageln und dort, wo die Nerven, wo so stark innerviert ist und so schmerzhaft, lässt er sich sehenden Auges die großen Nägel durch die Arme treiben und stirbt qualvoll am Kreuz. Kann das kein Gott der Liebe sein, der bis zum Äußersten für uns geht und das tut, um Vergebung zu schaffen, um die Brücke zu uns zu machen? Mich bewegt es tief und ich denke, für mich persönlich würde ich sagen, die Antwort habe ich, die andere Antwort nicht.
Danke. Ja, dann machen wir gleich mal weiter mit der nächsten Frage. Es sind noch einige da. Und zwar, jetzt geht es darum, Sie haben vorhin von der Standleitung zu Gott geredet. Und die Frage hier ist, was ändert denn der Kontakt zu Gott im Alltag?
Ja, ich denke, sehr viel und sehr wenig. Also sehr wenig in dem Sinn, natürlich forsche ich genauso, wie jeder andere auch forscht. Natürlich mache ich die gleichen Dinge im Alltag, wie ich sie vorher auch gemacht hätte und ohne Gott auch machen würde. Ich denke, es ist die Perspektive. Ein Leben, bei dem ich weiß, da ist einer bei mir. Es ist schon ein Unterschied, ob ich lebe und weiß, am Ende kann ich es vielleicht 80, 90 Jahre genießen und dann ist da ein großer Schredder, der alles schreddert und wie es einer gesagt hat, im besten Fall lebe ich als Büste in der Walhalla weiter oder als Nobelpreisträger in irgendwelchen Archiven. Das ist was ganz anderes, wenn ich weiß, da ist einer, der mit mir geht, der Interesse an mir hat und der wirklich verspricht. Und ich nehme das ernst, wenn er sagt, das ist mit den ersten 100 Jahren nicht aus. Das ist die Startrampe und es wird weitergehen. Und auch wenn wir vielleicht keine Antwort auf die Frage nach dem Leid haben, wird es ein Gott sein, der alle Tränen abwischt und uns in eine Welt nimmt, wo kein Leid ist. Wo man vielleicht sagen, kann man sich im Ernst vorstellen, eine neue Welt? Ich würde umgekehrt fragen, kann ich mir gedankenmäßig vorstellen, dass einer, der dieses Universum schuf, eine Unfähigkeit entwickelt, eine neue Welt zu entwickeln, in der wir da übernommen werden? Es ist eine andere Perspektive, es ist keine Vertröstung. Es ist, ich weiß jetzt schon, ich beginne den Tag mit einem Gespräch mit Gott, das ist keine Pflicht, das zu tun. Das ist bei mir so eine Gewohnheit geworden und schließen auch so ab. Ich weiß, ich kann Dinge aus Gottes Hand nehmen, ich kann Dinge in Gottes Hand legen. Ich weiß, es ist nicht ein blindes Schicksal, deshalb ist nicht alles, was glatt läuft. Aber ich weiß, egal ob es glatt läuft und rund oder ob Leid ins Leben kommt, es ist einer, mit dem ich durchgehe, der mich nicht allein lässt, der mich trägt. Das klingt vielleicht jetzt fast ein bisschen philosophisch, aber ich denke, in dem Moment, wo man sich darauf einlässt, merkt man schon, da ist eine Tragkraft, die man im ersten Blick vielleicht unterschätzt. Und wo man, wenn man sich darauf einlässt, plötzlich merkt, das ist die tragende Kraft. Und wenn ich alles abgeben müsste in meinem Leben, das eine, was ich nicht abgeben wollte, auf gar keinen Fall, ist diese Beziehung zu Gott, der mich trägt. Das ist jetzt ein ganz persönliches Statement, wird vielleicht manche ganz anders sehen, aber zu dieser Frage.
Vielen Dank, es sind immer noch einige Fragen da.
Ja, kürzer dann. Ja.
Und eine weitere Frage, die reinkam, ist, muss Gott als Schöpfer der Naturkonstanten und Gesetze nicht auch unabhängig von ihnen sein? Wie kann er dann vor dem Urknall ohne Gesetze existiert haben?
Ja, wir können... Die Frage ist zu hoch, denke ich, für uns. Also was wir in der Physik so langsam begreifen, ist, dass überhaupt nicht klar ist, dass unser Universum in Raum eingebettet ist. Es deutet doch vieles darauf hin, dass es in mehr als Raum eingebettet ist und dass die Frage, wo ist unser Universum, einfach eine Formulierung ist, die man, wenn man nicht unseren begrenzten Horizont hätte, nicht formulieren würden. Es ist auch nicht klar, ob der Zeitstrahl nach hinten über die Null verlängerbar ist, oder ob mit dem Universum Raum und Zeit geschaffen wurde und Raum und Zeit in mehr als Raum und Zeit eingebettet sind, schon physikalisch. Gerade die moderne Physik macht uns überdeutlich, wir sehen den Teil und nicht das Ganze. Und wir merken das Begrenztsein. Ob es die Planck-Zeit ist, ob es das Nicht-Rausschauen unseres Universums ist, ob es die Frage ist, wo befindet sich unser Universum. Eine völlig natürliche Frage für uns Menschen, aber völliger Unsinn vermutlich, wenn man es aus der Außenperspektive betrachtet. Und von daher, ich denke, zu sehen, dass wenn jemand Naturgesetze setzt, dass der über den Naturgesetzen steht, das ist uns am Anfang befremdlich. Wir wollen alles erklären, wir wollen alles verstehen. Und bis zum Jahr 1900 hat sich diese Meinung ja auch halten können. Aber im Rahmen der modernen Physik wird es immer unhaltbarer. Und wir sehen, dass wir nicht alles sehen. Und wir sehen, dass wir wohl aus prinzipiellen Gründen nicht alles erfassen können. Was ist denn die dritte Dimension? Wie erkläre ich dem, der auf einer Gerade lebt, was eine Fläche ist? Und wie erkläre ich dem, der im Raum lebt, was vier Raumdimensionen sind? Und wie erkläre ich dem, der zeitlich auf einer Gerade lebt, das sind wir. Wir haben eindimensionale Zeit, noch dazu bewegt die sich gleichmäßig nach vorne und wir können gar nicht stoppen. Und irgendwann ist unsere Zeit hier abgelaufen und wir können nichts machen. Wie will uns jemand erklären, wenn Zeit zweidimensional wäre? Nur ein Gedanke. Also ich denke, es wird, wenn man länger darüber nachdenkt, doch immer deutlicher, wer das Universum schuf, wird nicht in den Naturgesetzen gefangen sein, wohl auch nicht in verallgemeinerten Naturgesetzen, sondern wird die setzen. Und die Frage, wer hat Gott geschaffen, wir finden halt immer eine Kausalität. Warum denken wir kausal? Weil die geschaffenen Naturgesetze oder neutral die Naturgesetze, die wir vorfinden, die beinhalten Kausalität. Die Naturgesetze sind uns kausal gegeben und wir sind glücklich drüber. Aber dass dann jemand kausal gewordenes unsere Naturgesetze macht, ist natürlich ein Schluss, der vermutlich unzulässig ist.
Danke. Ich würde sagen, noch zwei Fragen schaffen wir.
Ja.
Es sind bestimmt noch mehr da, aber dann gibt es ja nachher noch den persönlichen.
Ja.
Ja. Die Frage, die hier steht, ist, das haben Sie gerade schon ein wenig angesprochen, das sind drei Fragen auf einmal. Warum gibt es Gott? Steht noch etwas über ihm? Und wo kommt Gott her? Das sind wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung wie gerade eben, aber gerade das, warum gibt es Gott, wäre doch nochmal spannend zu beleuchten.
Ich stelle vielleicht nochmal eine Frage, wer ist Gott? Was verstehe ich unter Gott? Und da gibt es ja ganz viele Gottesbilder. Die Frage, hat Gott den Menschen geschaffen oder hat der Mensch Gott geschaffen? Beides ist richtig. Wir haben viele Götter geschaffen. Und jetzt ist die Frage, von welchem Gottesbild redet man? Ich denke, Sie haben schon gemerkt, im heutigen Vortrag habe ich nicht von dem Gott geredet, der irgendwo kleine Wissenslücken stopft, sondern ich habe von dem Gott mit Gott den gemeint, der das Universum und die Naturgesetze schuf, das, was Stephen Hawking, der ja auch als Atheist viele, viele Götter abgeschaffen hat, der zu Recht sagt, ich muss nicht jede Wissenslücke mit einer kleinen Gottheit stopfen. Wenn es blitzt und donnert, brauchen wir keine Götter dafür und für die dunkle Materie auch nicht. Aber wenn ich mit Gott den meine, der Raum, Zeit, Naturgesetze, den Inhalt der Physikbücher und das Universum schuf, dann wird die Antwort sein, der wurde nicht geschaffen, sondern der schuf. Und diese Aussage war von Ewigkeit zu Ewigkeit, bringt uns natürlich nur bedingt weiter. Aber ich denke, wir merken, dass es ein Bild ist, das klar macht, dass es einer ist, der nicht in den Zeiten irgendwann auftaucht, wie jener Kaiser und jener Pharao, sondern der einfach nicht in der Zeit auftaucht, sondern die Zeit schuf. Der nicht in der Kausalität irgendwo verursacht wurde oder einen Hypergott hatte, der müsste einen Hyper-Hypergott haben, der wieder den schuf. Das ist halt unser kausales Denken. Das haben wir deshalb, weil Kausalität ein Geschenk unserer Naturgesetze ist, sonst wäre gar nichts mehr planbar. Aber das heißt nicht, dass der die Naturgesetze schuf, und wenn wir mit Gott den meinen, das heißt nicht, dass der kausal ist.
Und dann die letzte Frage, die ich Ihnen noch stellen würde, ist, warum sollte sich Gott für uns interessieren?
Das fragen wir uns alle. Es ist schon was Faszinierendes. Ich meine, hätte er sich nicht für uns interessiert, hätte er vermutlich das Universum auch nicht so gebaut, dass es uns gibt, sage ich jetzt mal als spekulative Vermutung. Von daher ist eine Ahnung, dass es sich für uns interessiert, dass da eine Absicht sein könnte. Eine Ahnung, die übrigens ganz viele, die jetzt keinen Glaubensbezug, sondern nur, sagen wir mal, im Hintergrund was ahnen, das ahnen ganz viele. Die Frage, die sich natürlich stellt, welches Interesse? Ist es das Interesse des Aquarianers, der, ich hatte früher mal eines, deshalb weiß ich, wie ein Aquarianer sich interessiert. Da ist die Glasscheibe, hier sitze ich, hinter der Glasscheibe beobachte ich Fische. Und das andere Bild, ein Gott, der im Bild gesprochen im Aquarium lebt, der mit Herzblut dabei ist und die Brücke zu denen baut, die da rumlaufen. Und ich denke, wir merken, wenn wir dieses biblische Bild, das, was Jesus Christus damit bringt, sehen, es ist nicht das Bild des Aquarianers, der hinter der Scheibe ist, oder des Uhrmachers, der es mal angeworfen hat. Und dann sagt er, spannendes Experiment, ich schaue alle Milliarden Jahre mal hin, was sich da so tut. Sondern einer, der mit Herzblut dabei ist, in unsere kleine Welt geht, dieses persönliche Gottesbild.
Vielen herzlichen Dank Ihnen. In den Kommentaren stand es auch häufig einfach Danksagungen für Ihren interessanten Vortrag. Und das können wir auch wirklich nur von unserer Seite sagen. Vielen, vielen lieben Dank Ihnen.
Ja, auch ich möchte mit einem Dank und einer Einladung schließen. Also mit einem Dank an im Hintergrund, wer Herrn Schubert kennt, wird sich freuen. Und vielleicht schwenken wir mal mit der Kamera. Wird sich freuen, dass auch er hier ist. Herr Schubert, ganz, ganz herzlich willkommen. Der für die Nicht-Insider die wunderschönen Experimente in der Vorlesung immer macht. Wir sind da ein wunderschönes Team, Herr Schubert und ich. Herr Fischer, der andere vom Team, der seit Corona zum Team gestoßen ist, und das Team weiß nicht, wie wir da die Kamera schwenken können, um da auch, er schüttelt mit dem Kopf. Wir sollen ihm einfach herzlich danken, ohne dass er in der Kamera sein müssen. Das tue ich hiermit und auch Ihnen, die als Team das Ganze verstärken. Und natürlich auch das Team von SND und SFC, von den beiden KIT-Hochschulgruppen, die das gemeinsam mit geplant haben. Ganz herzlichen Dank. Und Ihnen an den vielen Computern in Karlsruhe und weit über Karlsruhe hinaus im virtuellen Hörsaal, ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wer Lust hat, noch weiter ins Gespräch zu kommen, wir machen jetzt so 5 Minuten ungefähr Pause.
Ja, davor wäre von uns noch gleich der
Infoblock. Vorher gibt es noch eine Info, genau. Nach der Info gibt es 5 Minuten Pause. Und Info heißt, es gibt noch mehr Veranstaltungen, die gibt es jetzt gleich. Dann machen wir 5 Minuten Pause. Und es wird auch angekündigt, wo wir uns im Zoom-Raum treffen. Aber es ist auch bei dem YouTube, bei der Info ist es auch mit, wo wir uns dann nach der Info und weiteren 5 Minuten Kaffee oder was auch immer Pause uns wieder treffen. Jeder ist zum virtuellen Kaminzimmer eingeladen. Wir haben extra ganz guten virtuellen Kaffee gekocht und virtuelle Torte gibt es dann noch und Knabbereien, an denen Sie sich virtuell bedienen können. Aber das Gespräch ist nicht virtuell, das ist tatsächlich. Ganz herzliche Einladung, da im Gespräch zu sein. Übrigens, das Kaminzimmer ist wie nach der Vorlesung in live. Man kann jederzeit kommen und gehen. Es ist nicht unhöflich, zu spät zu kommen oder zu beliebiger Zeit dazuzustoßen oder zu gehen. Es ist einfach ein offener Raum, wo jeder herzlich willkommen ist. Und damit übergebe ich an Sie.
Vielen Dank. Wenn ihr zu Hause nochmal etwas nachlesen wollt, was heute gesagt wurde, ihr findet jetzt auf der Homepage der Hochschultage ein Handout. Das könnt ihr euch herunterladen und dann nochmal nach einigen Sachen schauen.
Genau, und auf der Website, die Lilia gerade genannt hat, findet ihr auch noch Informationen zu weiteren Aktionen, und zwar in der kommenden Woche. Da gibt es oben jeweils so einen Knopf für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und da haben wir als SFC und Hochschul SMD Karlsruhe verschiedene Aktionen. Zum Beispiel gibt es ein kostenloses Waffeln und Kaffee backen oder eine Kuchenlieferung zu euch nach Hause. Auch wenn ihr Lust habt, gibt es Aktivitäten wie ein Quizabend oder ein bunter Abend. Zudem gibt es an jedem Abend Vorträge.
Genau, und am Dienstag, dem 8. Juni um 20 Uhr, findet ein Vortrag statt zu dem Thema Der Mensch, Gott und die künstliche Intelligenz mit Christian Günzel. Und Christian Günzel hat Maschinenbau, Theologie und christliche Apologetik studiert. Und er wird über die Frage sprechen, worin unterscheiden sich Mensch und Maschine und welche Rolle spielt Gott in all dem?
Genau, am zweiten Abend gibt es dann auch einen Vortrag, und zwar haben wir uns heute Gedanken darüber gemacht, gibt es einen Gott? Und am Mittwoch, dem 9. Juni um 20 Uhr, haben wir einen Referenten eingeladen, der darüber spricht, wie es in einer völlig aussichtslosen Unterfangen möglich war, ein modernes Krankenhaus für die indigene Bevölkerung Südperus zu gründen. Das klingt sehr spannend, Thema ist Überleben im Haifischbecken, der Glaube im Härtetest. Klaus-Dieter John, das ist ein Arzt, der spricht darüber, wie er auf Gott vertrauen lernte in Situationen, die etwas schwieriger sind wie unser gemütlicher Studentenalltag.
Und am Donnerstag, den 10. Juni, ebenfalls um 20 Uhr, wird es einen Vortrag geben unter dem Thema Fehlerhafter Algorithmus, Gottes Formel für gelingendes Leben mit Wolfgang Kraska. Und es geht da um die Frage, nach welcher Grundformel wir unsere Entscheidungen treffen können und welche Auswirkungen das auf unser Leben hat.
Genau, soweit zu uns. Vielleicht kann man nochmal die Folie einblenden, dass die Leute, die es immer noch nicht auf die Webseite geschafft haben, auf die Webseite finden. Genau, und dann freuen wir uns in 5 Minuten auf Zoom.
Vielleicht einen Satz noch. Der Link bleibt weiter aktiv, also der wird nicht vom Netz genommen. Der YouTube-Link, den kann man auch weitergeben und so weiter. Der kann beliebig verbreitet oder auch noch später angeschaut werden. Also von daher, wer heute nicht konnte oder es einfach nochmal schauen wollte, dürfen Sie jederzeit machen. Und ansonsten, wie gesagt, nochmal ganz herzliche Einladung ins Kaminzimmer in 5 Minuten. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.